Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
So okay. Ist es mit dem Jet-Setter. Also herzlich willkommen zum MTT Podcast. Folgenummer weiß der Basti, jedenfalls wusste es früher. Ja, so. Jetzt weißt du es. Irgendwas über 300, oder?
303, das könnte die 333 sein, tatsächlich. Mhm. Könnte sein.
Mhm. Okay. Schön, dass ihr uns noch zuhört da draußen. Was machen wir heute eigentlich?
Wir beantworten heute Leserbriefe.
Ach so, Leserbrief, genau.
Wir gehen heute auf die Leserbriefe ein.
Ich mag das ja immer gern.
Bevor wir starten mit den Fragen, ich glaube, wir haben wieder sehr viele Fragen diesmal bekommen. Unsere verbleibenden Seminartermine wollte ich nochmal kurz droppen für dieses Jahr. Krafttraining weitergedacht 2.0 passiert noch einmal am 26. und 27.07. Und Krafttraining weitergedacht 1.0 am 11. und 12.10. sowie Special-Termin in Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf am 20. und 21.09. Link in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, ihr geilen Pferde. Und außerdem ist diese Folge natürlich, wird diese Folge präsentiert von Löwenanteil mit Code MTMT 10% auf jeglichen Löwenbraten, den man sich da kaufen kann.
Hast du es mal schon Löwenbraten gebraten?
Ich habe schon gepitcht, die Idee, aber die haben dann irgendwas erzählt von Löwenfleisch, zu schwer zu bekommen, bla bla bla, nicht nachhaltig, Naturschutz, irgendein Zeug haben die gefaselt. Hat keinen Sinn gemacht für mich, ich bleib dran.
Ja, du bist ja auch so. Aber Leute, das ist eine andere Geschichte, so wie der Typ.
Irgendwie. Was, hä?
Ja,
was?
Hör auf.
Was?
Ja, nix, das müssen wir mal intern besprechen.
Okay. Oh, oh.
Okay, also, gibt's noch irgendwas? Irgendein Announcement?
Hast du noch irgendwas zu announcen? Schauen wir mal Partnerlook.
Ha, stimmt.
Krass.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Nee, ich glaube, das reicht erstmal an Announcements. Also es gibt super viel zu announcen, Leute, aber das machen wir vielleicht mal in der nächsten Folge, dass wir noch mehr Sachen announcen. Jetzt gehen wir einfach mal rein in die Q&A-Folge. Würde ich sagen.
Ja, ich meine, wenn du das Caps schon auf hast. Diese progressive Zurückhaltungscap gibt es in braun und in blau. Wenn ihr die haben wollt, schickt mir eine DM oder schickt es dem Quiz. Am besten, er bearbeitet es dann.
Am besten schickt ihr mir das nicht.
Und Leute, ihr kriegt dann einen Freundschaftscode von mir für diese Cap.
Oh.
Ja.
Oh.
Oder?
Das ist ein exklusives Angebot, Leute. Nur für MTMT-Podcast-Hörer.
Und es gibt auch nur 50 each von jeder Farbe. Also eben.
Also haltet euch ran.
Ja.
So, ich lese mal den ersten Leserbrief vor. Heißt es so? Schon, ja? Leserbrief. Boah, die sind wieder, ihr habt wieder lange Texte geschrieben, Leute. Moin Andi, Quiz und das ganze MTMT-Team, liebe euren Podcast und das immer mehr. Zu meiner Frage. Was haltet ihr von alternativen Lichtlösungen und Lichthygiene? Ich bin vor ein paar Jahren auf das Thema aufmerksam geworden und habe seitdem meine Sammlung an Lichtprodukten stetig erweitert, um hier einmal eine Marke zu nennen, also wenn ich darf, Lichtblock. Ich bin großer Fan und finde die Produkte einfach angenehm am Abend und morgen. Gerade die Rotlichtlampe Uno ist sehr spannend. In der Vergangenheit habe ich bei Sehnenentzündungen und festen Muskeln, wenn ich es mal wieder übertrieben habe, im Kraftraum, das Therapielicht für zu Hause angewendet mit erstaunlichen Ergebnissen. Sofortige Linderung von Schmerzen und schnellere Regeneration. Hoffentlich hat sich das nicht zu arg nach Werbung angehört. Ja. Das ist Nico, gell? Wir wissen schon, dass du in der Marketingabteilung von Lichtblock sitzt, aber es macht nichts, ist kein Problem. Vielleicht habt ihr hier auch Erfahrungen oder eine Meinung. Ganz liebe Grüße und macht einfach so weiter, Nico. Ich kann dazu hauptsächlich sagen, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, aber ich übergebe die Frage mal an den Rotlichtexperten Toni Bimseisen.
Ja, also ich frage mich, es ist ja was sehr Wohltuendes, wenn man so eine Rotlichtlampe hat. Ich hatte ja selbst jahrelang auch eine, also Alphilion Nico. Und ich habe tatsächlich es ähnlich gemacht, als ich noch Zeit hatte, Kapazitäten, könnte man mir sagen, ja, nimm dir halt die Zeit, habe ich so gemacht, dass ich samstags nach dem Heavy Sale, der wirklich ein Ritual hatte, wo ich tatsächlich auch eine gewisse Chill, Schlaf, was auch immer Zeit unter der Rotlichtlampe verbracht habe. Und das war wirklich so ein Riesenteil. Also die war so, keine Ahnung, 1,20 Meter breit und so, was war das, so 50 Zentimeter, 60 Zentimeter hoch. Und die hat meinen ganzen Körper halt gescheit herbestrahlt.
Was macht es dann? Ist es so, wärmt es einen?
Ja, natürlich. Oder? Es wärmt dich natürlich. Es steigert die Testosteronproduktion um 300%, wenn du deine Hoden bestrahlst.
Muss man schon, ja.
Beleuchtest halt, so heißt es, oder? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ben Greenfield hat es ja immer behauptet, oder? Dass sein Testo so und so viel Prozent hochgegangen ist, nachdem er sich seine Eier hat bestrahlen lassen
mit so einer Rotlichtlampe. Auch so ein geiler OG-Biohacker.
OG, oder? Ja. Aber wirklich OG halt.
Ja, der hat das ganze Zeug auf jeden Fall gemacht, bevor es irgendwie cool war.
Back in the days.
Damals.
Aber weißt du, ich frage mich tatsächlich so, und das ist ja immer eine Wechselwirkung, alles ist ja multifaktoriell, das wissen wir ja auch, aber wenn du halt unter dieser Rotlichtlampe liegst, und bei mir war das so, das waren immer so 15 Minuten Intervalle, also die Lampe hat sich aus Sicherheitsgründen nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet, auch über Überhitzung fürs Gerät, aber auch Überhitzung für den Partizipenten, der das halt bekommen hat und so weiter, aka der Hodensack zum Beispiel. Und allein dieses Intervall zu haben und in dieser gestressten Gesellschaft, in der wir leben, zu wissen, okay, in diesen 15 Minuten musst du dich um nichts kümmern, außer da zu liegen, zu chillen, auszuatmen und weich zu werden. Weißt du, was ich meine? Allein die Zeit zu wissen. Dann hast du noch dieses Geräusch, also die Lampe, die ich hatte, da hat immer so ein Geräusch gemacht.
Wenn du 15 Minuten nichts machst und nur die Augen zumachst und dich anleuchten lässt, also das hat man ja nicht.
Siehst du?
Also ich habe ja nicht mal 5 Minuten, wo ich nichts mache.
Siehst du? Also es war höchst regenerativ. Und meistens habe ich das dann quasi so für, also oft war es so, dass ich das erste Intervall hatte ich, dann bin ich so runtergekommen, dann habe ich das zweite eingeschaltet, da habe ich dann gepennt, diese 15 Minuten. Und dann hat es bei mir immer so Klick gemacht, dann hat sich diese Lampe ausgeschaltet und dann habe ich nochmal ein Intervall gemacht. Und das halt in verschiedenen Körperpositionen. Und auch so ähnlich, Nico, wie du es beschreibst, so wann immer ich so irgendwelche Aches and Pains hatte, also so zum Beispiel nach einer schweren Deadlift-Session bin ich natürlich in Bauchlage gewesen, habe mir halt einfach meinen unteren Rücken, also halt die ganze Rückenpartie halt bestrahlen lassen. So. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, sehr klar.
Also meine Erfahrung weil Lichtblock hat uns tatsächlich mal ein Paket geschickt. Die Trinkflasche benutze ich immer noch, Shoutout, mit so Blueblocker-Brillen. Und ich dachte mir so, die haben halt gefragt, ob wir das mal testen wollen. Ich so, ja, klar, wollen wir das mal testen. Ich habe das so einmal ausprobiert für 10 Minuten und dann fand ich es irgendwie doof, weil dann war alles irgendwie orange und ich habe keine Ahnung, was für eine Serie ich damals geglotzt habe, aber da war alles orange und außerdem fand ich es irgendwie blöd, eine Brille aufzuhaben und ja, das seitdem mache ich das nicht mehr. Und so, ich glaube, unsere Einstellung generell zu so Recovery-Tools und Biohacking und so weiter, da haben wir, glaube ich, schon in der Vergangenheit immer wieder mehr als genug drüber gesprochen. So, Leute, man kann alles machen. Wenn es euch gut tut, dann macht's auch, solange ihr die tatsächlich wichtigen Themen wirklich im Griff habt. Und das kann man zu ganz vielen Sachen sagen.
Absolut.
Aber wie gesagt, ich kenne mich auch zero aus, was da den irgendwie Research angeht, die Mechanismen angeht, die dahinter stecken und so weiter. Von daher, also gut, der Mechanismus von hier Blaulicht und dass es vielleicht deinen zirkadianen Rhythmus beeinflusst und so, das ist ja irgendwie relativ offensichtlich und auch total logisch eigentlich. Also da muss man jetzt auch nicht, muss man kein PhD haben, um das zu verstehen, dass es vielleicht nicht so smart ist, sich die Lichtfrequenzen ins Auge reinzuballern, 5 Minuten, bevor man schlafen geht, so, duh. Also auch irgendwie gesunder Menschenverstand. Meine Lichthygiene besteht darin, dass ich halt vorm Schlafengehen zum Beispiel so eine indirekte Lichtquelle nur in meinem Schlafzimmer habe.
Oder Stroboskop?
Was für ein
Stroboskop?
Was ist das?
Weißt du nicht, was ein Stroboskop ist?
Nee.
Gab es das früher bei dir in der Disco nicht? Ein Strobo halt.
Nee, was soll das
Nein, sein? Was ist mit dem los? Ich meine, du bist 15 Jahre jünger als ich, aber Ich meine, Strobo musst du
noch kennen. Also ich bin auf jeden Fall nicht so alt, dass ich dazu irgendwie noch Disco gesagt hätte, jemals.
Oh Mann. Okay, Entschuldigung.
Stroboskop.
Stroboskop halt.
Ach so, so ein Blitzer.
Ja.
Ein Blitzer meinst du? Ja, genau. Ich habe aber der funktioniert nur indirekt, mein Blitzer. Ich habe auch eine sehr schöne, so eine, wie heißt denn das? So ein Projektor, der meine Decke mit zum Beispiel Sternen und sowas anstrahlt. Das ist die beste Lichtquelle übrigens überhaupt. So, da kann man dann schön unterm Sternenhimmel in seinem Bett liegen. Oder man macht den Mond hin oder die Milchstraße.
Ja, habe ich
so.
Noch nie gesehen. Immer wenn ich bei dem irgendwie zu Food and Violence, da räumt er es natürlich
weg. Ja, du warst auch noch nie mal im Schlafzimmer. Du siehst ja nur das Wohnzimmer.
Stimmt.
Das ist absolut Killer-Lichtquelle. Okay. Aber nee, ich habe halt so ein gedimmtes, indirektes Licht und dann lese ich halt einfach die, keine Ahnung, Stunde, halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe, und das ist so meine Lichthygiene. Und ja, so eine rote Brille setze ich mir jetzt nicht auf.
Also ich kann mich nur anschließen, allgemeiner Menschenverstand und logisches Denken und Handeln, Leute, oder? Also natürlich leben wir in einer Welt, wo wir einfach sehr, sehr viel Licht haben, immer und überall. Das Schöne ist ja, wenn man zum Beispiel dann mal in die Natur geht oder auch wenn man halt mal am Meer einige Tage verbringt und nicht in der Stadt ist, sondern so ein bisschen abgeschieden, dann sieht man einfach mal, wie dunkel es auch ist.
Ja, oder jetzt am Wochenende, als ich beim Bene war auf dem Land.
Ja.
Krassester Sternenhimmel.
Ja.
Dunkelheit, Stille. Och, so wohltuend, so.
Und ich meine, da kann man immer wieder darüber diskutieren, schläft man dann so gut, weil es so dunkel ist, oder ist es natürlich auch wieder multifaktoriell, die Wechselwirkung, dass du dich auf so einen Umstand einlassen kannst, weil du dich rausnimmst aus deinem normalen, sympathisch übertriebenen Leben. Okay, nächste Frage. Okay. Weil es ist eigentlich alles klar, finde ich.
Hey ihr zwei, ich habe gerade beim Laufen die aktuelle Podcast-Folge auf den Ohren, in der ihr über euer Vorhaben sprecht, wieder öfter mehr laufen gehen zu wollen. What? Das war aber nicht so eine aktuelle Folge, oder? Haben wir da in letzter Zeit drüber. Du vielleicht schon. Du schon. Ich, na egal. Wie wäre es mit einer kleinen Challenge? Ich bin OCR-Athlet und Spartan Race Brand Ambassador und würde mich freuen, mit euch gemeinsam einen OCR-Race zu absolvieren. Falls ihr nicht wisst, was OCR ist, dann Dankeschön. Obstacle Course Racing, danke. / Hindernislauf. Das war krass. Es gibt 4 Distanzen, 5K, 10K, 21K und 50K. Die Hindernisse sind sehr vielfältig und fordern jedes erdenkliche Bewegungsmuster: Hangeln, Kriechen, Balancieren, Schwertragen, Werfen, Ziehen, Springen, Klettern, manchmal auch Schwimmen. Ganz konkret würde ich euch das Spartan Race in Zell am See im September vorschlagen. Nicht weit von München entfernt, eine traumhafte Kulisse und für das 5K-Race eine machbare Vorbereitungszeit. Meine Frage an euch also, habt ihr Bock, euch der Challenge zu stellen? Ich unterstütze euch gerne, wo ich kann. Vielen Dank für euren sehr wertvollen Input in Form des Podcasts und allem anderen. Ganz liebe Grüße, Simon. Hast du Bock, Andi? Hast du Bock? So, schon fies auch formuliert, so, habt ihr Bock, euch der Challenge zu stellen? Das ist so, wenn man jetzt Nein sagt, dann...
Weißt du was, ich ganz bezeichnend dazu, ich saß heute früh mit meiner Frau am Tisch und habe mit ihr versucht, eine Zeit für mich zu definieren, wo ich in der Früh laufen gehen kann, also rein organisatorisch. Also wie kriege ich es in die Familienorganisation hineinprogrammiert, dass ich eine feste Laufzeit in der Früh habe? Und ich glaube, das beantwortet deine Frage. So. Ne, wirklich, also wenn ich mehr Kapazitäten hätte, weil ich habe ja auch ausgegeben, dass ich mehr laufen will, das ist jetzt keine faule Ausrede, sondern es ist einfach es ist faktisch so. Und hey, mir ist dann diese Challenge bei Weitem nicht so wichtig, als dass ich die wenigen Stunden und Wochenenden anderweitig organisiere. Es tut mir leid. Die Challenge an sich, dass man quasi wirklich halt wieder einen Punkt hat, um sich darauf vorzubereiten, das ist Gold wert. Darüber reden wir auch immer wieder. Aber es ist einfach faktisch so, wenn ich jetzt quasi sagen würde, okay, all in, ich akzeptiere das und so weiter und wir machen das zusammen, ich kann mich dazu nicht committen. Also ich habe einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht. Habe ich schlichtweg nicht.
Ja.
Und du halt keinen Bock.
Ich habe halt keinen Bock. Ja, ich habe noch ein paar andere athletische Vorhaben, die bei mir auf jeden Fall eine höhere Priorität haben, die ich auch immer noch nicht angegangen bin, aus diversen Gründen. Generell hätte ich schon mal, also ich meine, ich würde mich da jetzt auch nicht drauf vorbereiten natürlich. So ein 5K-Obstacle-Race kann man ja mal machen.
Das ist ja auch geil, also gerade Obstacle, dass man halt nicht nur laufen muss, sondern ja, auch halt also zwischen den anderen Scheiß
macht. Hätte jetzt irgendwer mich gechallenged zu einem Halbmarathon oder so, hätte ich gesagt, pff, na, ist mir viel zu langweilig. Sowas fände ich ja schon mal interessant, das macht ja bestimmt Bock. Aber ja, es ist halt dann, es reizt mich jetzt nicht so sehr wie andere Dinge, die ich gerne ausprobieren würde, die ich immer, wo ich es auch noch nicht geschafft habe, sie auszuprobieren. Das ist jetzt eine ziemlich lame Antwort von uns, Simon. Sorry. Aber, keine Ahnung, September, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, es ist einfach.
Ich behalte es mal im Hinterkopf. Dass der Andi da raus sein wird, das ist ja klar. Dann müsste ich mir da irgendwie einen Basti schnappen oder so. Das
funktioniert vielleicht leider nicht.
Wo sind wir denn? Servus Andi und Quiz. Quiz schreibt man übrigens mit K, Leute. Ich weiß auch nicht warum, by the way. Weil es ja eine Ableitung von Christopher ist, merke ich gerade. Aber ist egal, schreibt man mit K. Ich habe in meinen letzten Trainingseinheiten ein mehr oder weniger starkes Ziehen in der unteren linken Bauchregion, Leiste beim schweren Heben gespürt. Ich habe erst in ein paar Tagen einen Arzttermin, aber ich vermute einen indirekten Leistenbruch oder eine Zerrung in diesem Bereich. Ich gehe von kleiner OP aus. Jedenfalls würde mich eure Erfahrung mit dem Thema Leistenbruch, speziell indirekter Leistenbruch, interessieren. Was würde das für mein Training bedeuten? Nie wieder schwer heben oder beugen? Und was könnte ich als Therapiemaßnahme machen? Riesenfan von eurem Content. Weiter so. Liebe Grüße, Tobi aus Österreich. Du hast so wissend genickt.
Ja, das ist halt.
Kennst du dich aus?
Mei, also wenn man, ja, klar. Kennst du doch jeder aus damit. Das ist halt ein Energy Leak, du hast irgendwo ein Pressure Leak und irgendein Gewebe, also vielleicht jetzt tatsächlich, wenn es ein Leistenbruch war, das ist ja jetzt schon in der Vergangenheit, dann ist es definitiv so, dass das Erste, was du machen musst, ist zu checken, wie kannst du atmen und wie kannst du gegen Belastung atmen, beziehungsweise wie positionierst du dein axiales Skelett in Belastung. Und das ist was ich tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren habe, in einer Zeit, wo wir outdoor-mäßig, also schwer Strongman-Sachen gemacht haben, Tire-Flips und so weiter. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich einen Tire-Flip gemacht habe, runtergegangen bin und dann auf einmal hat es wirklich so gemacht. Und da habe ich mir tatsächlich so einen Teil wahrscheinlich von der Symphyse eben halt von den proximalen Adduktoren abgerissen. Das ist schon ewig her, das ist glaube ich 12 Jahre her oder so. Aber das ist tatsächlich so ein Thema gewesen, das ich immer wieder mitgenommen habe. Ich habe ja auch einen Nabelbruch und das sind einfach alles solche Dinge, die jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, so retrospektiv wahrscheinlich hätten nicht sein müssen, wenn ich von vornherein eine bessere Bewältigungsstrategie gehabt hätte. Also so mein Nummer-1-Tipp, wie bei allen Becken, Adduktoren-Geschichten, ist tatsächlich einfach zu checken, wie steht dein Becken? Wie steht dein Becken vor allem wirklich so in Belastung, wie absolvierst du gewisse Dinge, um dann einfach sehen zu können, wie wirst du dem Herr? Und das ist natürlich dann einfach ein Thema, das auf einer anderen Seite steht, in einem anderen Kapitel des Buchs und natürlich mit einem gewissen Aufwand einhergeht. Ich hoffe jetzt, dass du nicht operiert wurdest, beziehungsweise dich nicht hast operieren lassen, weil natürlich Operateure gerne schnell operieren, weil es halt ihr Job ist so. Und beim Jörg war es zum Beispiel auch so. Der Jörg hat auch gedacht, er hat einen Leistenbruch. Und der Jörg ist halt, hängt einfach krass im APT sein Leben lang und so weiter. Und den habe ich quasi auch ein bisschen Hamstrings gegeben, weil er halt auch keine Hamstrings hat, weil die halt so auf Dauerlänge sind. Ich habe so ein bisschen sein Becken repositioniert und nach, glaube ich, 2 oder 3 Wochen war halt einfach dieser Schmerz, also auch die Druckdolenz in der Leiste weg.
Also wenn das Becken super krass nach vorne kippt, dann schiebt es halt verhältnismäßig mehr Druck eben zum Beispiel nach vorne und dann bedeutet es natürlich, dass das Gewebe da auch mit mehr Stress irgendwie umgehen muss, als wenn man diesen Druck wieder gleichmäßiger durch seinen gesamten Unterkörper, seinen gesamten Bauchraum verteilt. Und das kann man eben sehr gut steuern über Beckenposition, Beckenkontrolle und so weiter. Also um das nur nochmal zu vertiefen, was du gerade gesagt hast, so von wegen jemandem mehr Hamstrings geben. Das sagt sich immer so leicht, aber das ist ja, das bedeutet ja nicht einfach nur Hamstrings trainieren, so wie es halt klassischerweise immer gedacht wird. So, der Muskel ist einfach zu schwach, den muss ich irgendwie stärken, sondern die Position ist wichtig und dass die Hamstrings das Becken eben wieder vielleicht in eine leichtere, in eine bessere Aufrichtung bringen und dann eben auch in dieser neutraleren Position, in der gestackten Position atmen und eben die Art und Weise, wie man den internen Druck managt, verbessern.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist halt der, das ist theoretisch ist das irgendwann mal, wenn man es verstanden hat.
Wurdest
irgendwann
du mal repariert?
Nein,
Nabelbruch nicht. Und so Zeugs?
Nein.
Kenne mich da gar nicht aus.
Ich habe tatsächlich, also zwischenzeitlich war es so, dass halt so 2 Zentimeter Darm aus meinem Bauchnabel raushingen.
Oh, jack.
Ja, und das war dann schon so, wo ich mir habe so, hey, das konnte ich so reindrücken und wieder so. aber tatsächlich, ich hatte dann Untersuchungen.
Hast da wieder reingedrückt und dann
ja, passt schon. Ist schon komisch.
Pflaster drauf.
Pflaster drauf und geht schon wieder. Eisspray, Pflaster, dann machst du wieder, okay. Ja, das war am Anfang natürlich schon komisch und so weiter. Aber ich habe wirklich ja über die Jahre hinweg dann gelernt, meine Druckverhältnisse im Bauchraum zu verändern und dementsprechend, also du kannst da immer noch reindrücken und es ist immer noch so, dass du halt da Flüssigkeit, also du hast immer noch so eine obere Schicht von Darm, wenn du so willst. Ist ja auch egal. Jedenfalls wurde mir damals eben schon gesagt, dass es eine OP-Indikation darstellen kann, wenn jetzt es einfach so ist, dass halt immer mehr Gewebe austritt. Offensichtlich, logischerweise. Damals war es natürlich auch schon so, dass ich mit einem Arzt zusammengearbeitet habe, der hat mich dann wieder zu diesem Experten geschickt. Und der hat ihm natürlich so meine Vorgeschichte gesagt. Das war natürlich schon damals noch eine Zeit, wo ich nur halt im LPT gelebt habe und halt übergestresst. Also selbst meine Rotlichtlampe hat mich dann nur kurzzeitig rausgebracht. Und dann habe ich mich natürlich sofort wieder rein navigiert in diese Position. Aber letztendlich, um Spaß beiseite, das ist echt ein wichtiges Thema. Und man kann es theoretisch verstehen, was man durch eine Repositionierung des axialen Skeletts wirklich an Druckverhältnissen im Bauchraum, ob jetzt vorne oder auch hinten, verändert. Das kann man theoretisch dann im Gym anwenden, wie es dann in der praktischen Anwendung in einer Extremsituation, wie jetzt, wir hatten da damals halt 2 verschiedene Reifen, wir haben den einen geflippt auf Reps und den anderen halt auf überhaupt schaffen und so weiter. Und
also wir reden von einem Traktorreifen, der
genau, Traktorreifen.
Ein bisschen schwer ist.
Oder? Genau. Und ich weiß noch ganz genau, das ging dann halt, irgendwann groovst du dich da ein und so weiter, das war dann geil und dann war es relativ spät im Training und dann bin ich da runter, hab gedacht, den flippe ich jetzt noch einmal und dann hat es wirklich so gemacht. Und das habe ich ganz, ganz lange mit mir rumgetragen. By the way, wer sowas auch hat, also nicht durch Traktorreifen flippen, aber könnt ihr euch noch erinnern an einen der bekanntesten Bayern-Spieler, FC Bayern-Spieler, der dauerhaft einen Robben. Und das ist ja auch schon Jahre her. Und Arjen Robben hat ja auch so rezidivierende Becken-/Adduktoren-Probleme gehabt und so weiter. Und wenn du dir den angeschaut hast, wie der ausgesehen hat, so, also der, ganz genau.
Ach so, ja, der ist auch immer so unfassbar steif gegangen und so angestrengt.
Absolut.
Und der konnte nicht gut rotieren, der Dude, auf
null.
Jeden Fall.
Und der hat einfach keine gute, ausgeglichene Verteilung auf den beanspruchten Geweben gehabt.
Der war auch so hart.
Ja, absolut.
Der Arjen. Mhm. Ach, Arjen. Den vermisse ich. Großartiger Fußballer.
Das ist, by the way, natürlich auch was bei vielen Fußballspielern ja auch der Fall ist. So. Anderes Thema. Aber ich habe mir den Zusammenhang einigermaßen gut dargestellt.
Ja, aber was würde das für mein Training bedeuten? Nie wieder schwer heben.
Doch, auf jeden Fall schwer heben. Schwer heben, schwer heben, schwer heben. Du musst es einfach nur lernen. Und ich meine, natürlich geht es auch nicht von heute auf morgen. Aber ich habe in der Zeit natürlich, also hochakut, hebst natürlich nicht schwer, weil du es ja auch nicht kannst. Also du kannst ja keine, du hast keine gute Druckverteilung. Du hast keine auszureichend gute Druckverteilung, so dass du einfach viele verschiedene Gewebe in deinem Bauchraum triffst. Sondern du triffst halt vermeintlich nur eins. Und dann geht halt irgendwann mal was kaputt, weil die Kapazität überfordert ist. Also
Therapiemaßnahmen war ja auch die Frage.
Therapiemaßnahme ist wirklich Verbesserung deiner Positionierung im Raum. Also einfach, wie bist du ausgerichtet? Und ich meine, da gibt es genügend Möglichkeiten, das von MTMT zu lernen, wenn du das nicht eh schon gemacht hast. Basti's Basics zum Beispiel. Also ist ein No-Brainer. Das solltest du auf jeden Fall sofort in der Description da unten wird es reingepostet. Da kannst du es sofort anklicken und kaufen, weil das ist wirklich ein No-Brainer. Basti's Basics ist ein Trainingsprogramm, das dich auf alle Fälle halt von der Grundmöglichkeit, ein neutral ausgerichtetes axiales Skelett zu bekommen, bestens vorbereitet. Auf alles andere, was dann wiederkommt.
Ja, und dann ist es halt progressive Belastungssteigerung, so wie immer in jeder Reha. Also Therapiemaßnahmen ist halt, ja, das Ganze dann wieder progressiv aufbauen. Und dann wirst du am Ende auch wieder schwer heben und beugen können, ganz klar. Also sowas wie nie wieder das oder das machen, das will ich ja sowieso nicht.
Ja, ist auch Blödsinn. Aber ich sag dir eins, wenn es nicht so ist, dass du grundsätzlich eine Verbesserung deiner Ausrichtung vom axialen Skelett bekommst, dann wird wahrscheinlich irgendwo das nächste Leak entstehen. Und dann ist es vielleicht der Bauchnabel, so wie es bei mir war. Oder die andere Seite. Also nur weil das eine Thema vielleicht irgendwann mal passé ist, heißt es nicht, dass du so weitermachen solltest, wie du es wahrscheinlich bisher gemacht hast.
Okay. Nächste Frage. Ich habe einen 14-jährigen Sohn im Leistungssport Eishockey, der wöchentlich im Sommer 4-mal wöchentlich Krafttraining und 2-mal Ausdauer macht. Krass. Inwiefern ist es safe, auch Jugendlichen mit Kreatin zu unterstützen? Wie seht ihr das? Worauf muss man achten? Danke für eure Antwort. Mein Sohn unterstützt mich regelmäßig bei Siam und nimmt sich da auch viel Input mit für sein Training. Geil. Ja, der hat es halt schon gecheckt. Er hat es halt schon früh gecheckt. Mit 14 schon, dass Sarkopenie halt ein Motherfucker ist.
Mhm.
Kreatin für einen 14-Jährigen. Ja? Nein? Vielleicht?
Ja, genau. Ja, nein, vielleicht. Also ich würde vielleicht sagen. Ich glaube halt so, dass vor kurzem habe ich wieder so einen amerikanischen Wissenschaftler, in welchem Kontext, da ging es um die Konvertierung, kann man das so sagen, oder den Umbau von jeglichem Makronährstoff auch hin zu Protein. Also sprich, dass sich Kinder auch ausreichend Protein, und straft mich Lügen, Leute, ich kann jetzt nur wiedergeben, was der Dude gesagt hat, dass die, auch wenn sie nur Carbs fressen, halt trotzdem ausreichend Protein synthetisieren, weil sie es noch können oder so. I don't know. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
Keine Ahnung.
Schreib's mal in die Kommentare.
Funktioniert es so? Also wenn ich genug Teig esse, dann...
Ja, du nicht mehr, du bist ja kein Kind.
Ach, scheiße.
Also du führst dich zwar auf wie eins, aber du bist ja keins mehr.
Mann.
Also jedenfalls kalendarisch nicht. Also was ich sagen will, ist nochmal zu der Kreatinfrage. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist. Ich weiß es aber auch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn... Das ist jetzt wieder so ein weichgespültes Gefasel, aber wenn dein Sohn ausreichend Fleisch isst, so, dass vermeintlich irgendwie der Kreatinanteil gedeckt sein sollte. Ich glaube aber auch, dass du, weil es ja so ein safe Supplement ist oder das meist erforschte Supplement, bla bla bla, das wird ihm auch nichts schaden.
Ich glaube auch. Also ich glaube, da sollte man sich dann auch keine Sorgen machen. Die Dosis halt ein bisschen anpassen, das ist generell so ein Ding. Also man sagt ja immer, und wir sagen das ja auch immer, kurz angebunden, 5 Gramm jeden Tag passt schon. Aber das sollte sich natürlich auch irgendwie unterscheiden, je nach Körpergewicht. Und ich denke da eher so drüber nach, so gar nicht, was macht das Kreatin mit dem, weil das wird wahrscheinlich tendenziell positive Einflüsse haben, gerade halt für einen jungen Leistungssportler, der er ja ist. Sondern will man damit schon anfangen, dass man sich eben so,
ja,
so ein Supplement, so ein weißes Pulver irgendwie schon mit 14 reinhaut. Also, weißt du, so was macht ja, das absolut. Eher so?
Sich so einer Routine unterwirft.
Genau, was macht das psychologisch, gerade mit einem jungen Athleten, der ja noch ganz, ganz lange auch wahrscheinlich Athlet sein wird. So, da würde ich eher drüber nachdenken. Einfach nur das rein physiologische, würde ich sagen, so, gib's ihm halt mal einen Teelöffel Kreatin jeden Tag und schaust irgendwie, was passiert so ungefähr. Ja. Hätte ich einen 14-jährigen Sohn, dann, klar würde der Kreatin nehmen, Leute. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Oh Mann, der arme Kerl. Ja.
Okay, nächste Frage. Hi. In Bezug auf euren Biomechanik-Podcast zum Thema Schulter, wie erkenne ich an mir selbst, ob ich einen breiten oder tiefen Brustkorb habe?
Ja, das siehst du im Spiegel halt, oder?
Ja, schwierig zu sehen manchmal auch. Aber ja, also das ist ja jetzt irgendwie so eine naheliegende, dumme Antwort. Aber wenn ich mich da an mich selber erinnere, so inzwischen habe ich dafür ein Auge entwickelt, aber so davor wusste ich erstmal gar nicht, dass es da irgendwie vielleicht Unterschiede gibt.
Mhm.
Und dann, als ich wusste, dass es da Unterschiede gibt, habe ich halt gelernt, da irgendwie hinzugucken. Und seitdem kann ich das manchmal sehen, aber halt auch nicht immer. Also manchmal, gut, liegt auch daran, dass es halt viele Brustkörbe gibt, die einfach irgendwie irgendwo in der Mitte sind, also weder noch super tief noch super breit. Aber die Extrempunkte, so das sieht man dann irgendwann, da entwickelt man halt ein Auge für. Aber ansonsten, man könnte das jetzt irgendwie mit irgendwelchen Range of Motion Tests und so weiter versehen, aber am Ende ist es so, breit oder tief, vielleicht kannst du es auch ein bisschen erfühlen, indem du checkst, wo kannst du hinatmen, wo kannst du nicht hinatmen, weil eben ein tiefer Brustkorb ist ja dann einer, der eher nach vorne und hinten expandiert ist. Und ein breiter Brustkorb ist einer, der eher von vorne und hinten komprimiert ist, also wie so zusammengedrückt ist. Und das sind dann auch Dinge, die kann man spüren, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, beziehungsweise die kann man auch sehen. Also ich gucke mir auch an, wie Leute atmen, wenn ich ein Assessment mache. Und dann sehe ich halt, ob Expansion im Brustkorb passiert. Und wenn zum Beispiel jemand jetzt auf dem Rücken liegt und tief einatmet und sein Brustkorb hebt sich zero an, dann kann ich irgendwie davon ausgehen, dass der Brustkorb eben vorne komprimiert ist. Und dann habe ich da einen Brustkorb vor mir, der tendenziell eher breit ist, einfach nur, weil halt Kompression vorne und vielleicht auch hinten herrscht. Aber das sind so Dinge, so ich, das ist jetzt auch nicht so, dass die Leute einfach reinkommen und ich bin so, ah ja, du hast genau die und die Brustkorbform. So, ich muss mir erstmal angucken, eben, wie atmet jemand, wie bewegt sich auch jemand, also wie, keine Ahnung, macht jemand einen Ruderzug und solche Sachen und dann baut sich so dieses Bild langsam zusammen.
Ich glaube, das sind genau die wichtigen Sachen, die du sagst. Man entwickelt ein Auge dafür, weil du hast ja auch, du brauchst ja deine eigene Referenz. Also du musst ja einfach mehrere Menschen gesehen haben, auch wenn es dir nur um dich geht, um letztendlich irgendwie einen Vergleichswert zu haben.
Genau.
Weil woran machst du das fest? So. Und dann ist es aber ganz streng auch damit gekoppelt, weil es gibt natürlich extreme Outlier, also haben wir auch ein paar im Gym. Mhm. Shoutout Mechi Mitzka zum Beispiel. Also es ist einfach, der Typ ist Wahnsinn. Und bei dem stimmt auch alles überein, was der Quiz gerade gesagt hat. Also auch, wie er sich bewegen kann oder eben nicht bewegen kann, wo er hinatmen kann oder eben nicht hinatmen kann. Und ich glaube, ich würde es genau mit diesen Faktoren auch immer koppeln, um dann letztendlich eine Aussage zu treffen, stimmt die Annahme oder stimmt sie weniger?
Eine Sache wäre aber noch der ISA, merke ich gerade. Also man kann sich mal angucken, welchen Winkel bildet dein Rippenbogen? Ist das ein sehr, sehr geschlossener Winkel, dann hast du wahrscheinlich eher einen tiefen Brustkorb. Und wenn der Winkel sehr geöffnet ist, wie zum Beispiel bei vielen Bodybuildern und so, kann man das sehen, weil die sind ja dann auch immer so schön lean und dann kann man das tatsächlich sehen, weil da einfach halt kein Fett drüber ist und so. Wenn dieser Winkel sehr offen ist, dann ist der Brustkorb wahrscheinlich eher von vorn und hinten komprimiert und der Brustkorb ist breiter und nicht so tief. Also das wäre auf jeden Fall noch ein Indikator, den man sich mal anschauen könnte. Der infrasternale Winkel, I guess.
Ja.
Epigastrischer Winkel heißt der, glaube ich, auch. Kannst du mal googeln, falls du es jetzt noch nicht verstanden hast, von meiner Erklärung. Und das kann man auch testen. Also kann man einfach mal so mit seinen Händen da so ein bisschen hingreifen, unter die Rippen drunter und halt zu gucken, so okay, was habe ich da für einen Winkel? Ist der jetzt irgendwie, ist der ungefähr 90 Grad oder ist der viel größer oder ist der eben sehr, sehr klein im Sinne von, keine Ahnung, unter 70 Grad oder irgendwie sowas. Das wäre noch ein Hinweis.
Aber da ging es ja jetzt im Expliziten um ihn, oder? Und nicht um das Erkennen von...
Um sie,
Entschuldigung. Ja.
Da gibt es übrigens auch Unterschiede. Also Frauen haben tendenziell öfter einen tiefen Brustkorb, Männer haben tendenziell öfter einen breiten Brustkorb. Okay, nächste Frage. Hi nochmal, Jungs. Jetzt mal zu dem wichtigsten Thema. MTMT Eats. Wann kommt eure Gastro- bzw. Food-Content Reihe auf YouTube? Wir warten alle auf noch mehr geballte MTMT-Expertise bzw. Videos, die wir zum Essen schauen können. Andi, dein Koriander-Shake war crazy. Wird es einen mit Brezen oder Dick Dijon-Senf geben? Liebe Grüße, Chris. Das
ist eine Herausforderung jedenfalls.
Ja, das mit dem MTMT Eats, also ja, ist eine gute Frage. Ich glaube ja auch, dass wir das viel mehr pushen müssten, aber ja, es gibt dann so unternehmerisch doch immer andere Dinge, die dann Priorität haben, auch wenn ich natürlich am liebsten jeden Tag, den ganzen Tag damit verbringen würde, irgendwo geil Sachen zu essen und irgendwer filmt uns dabei. So, das wird irgendwann kommen, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Und bis dahin musst du halt zum Beispiel Brezen oder Dijon-Senf-Shakes kreieren, Andi. Weil das können wir immer machen, hier in der Küche drüben.
Ja, probier mal aus.
Aber das ist so, also die Koriander-Nummer, das ist ja nicht abwegig. Also Leute sind da ja teilweise ausgerastet, aber das ist ja gar nicht so abwegig, weißt du? Aber Brezen und Dijon-Senf in irgendwie den Proteinshake reinschmeißen, weiß ich jetzt nicht.
Ist halt eine Herausforderung. Man muss sich auch irgendwie, man muss ja wachsen. So.
Ja, stell dich halt mal der Herausforderung.
Ich probiere
es
mal aus.
Also ich werde es einfangen, ich werde es festhalten, ich werde es filmen und dann, dann wirst du es natürlich auch sehen.
Ich glaube, das ist schon, ja.
Ja, mach mal jetzt hier. Der Dijon-Senf steht im Kühlschrank.
Ja. Übrigens. Wir haben keine Brezen, oder?
Brezen können wir holen, ist gar kein Problem.
Ja. Das wäre auch ein abgefahrener.
Nochmal der Chris, deswegen war Hi nochmal, weil die Nochmal-Frage war jetzt die erste. Jetzt verstehe ich's. Hi, ihr zwei. Seid ihr manchmal selbstkritisch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Sprecht ihr mit Freunden darüber oder versucht ihr solche Gedanken eher mit euch selbst auszumachen oder sogar wegzuschieben? Gibt es aktuell etwas, das euch im Moment beschäftigt? Liebe Grüße. Nochmal, Chris. Seid ihr manchmal selbstkritisch? Also, was so selbstkritisch? Was soll das sein? Das ist mir überhaupt nicht bekannt. Also ich bin extrem selbstkritisch. Ich bin sogar so selbstkritisch, dass es manchmal schon ins Pathologische geht. Und wie gehe ich damit um? Ja, mit also alles, was du gesagt hast. So, ich versuche Dinge schon auch
viel wegzuschieben.
Wegzuschieben. So. Einfach runter, die negativen Emotionen runterdrücken. Also in der Vergangenheit habe ich, glaube ich, viel zu sehr und viel zu viel versucht, gerade solche Themen nur mit mir selber auszumachen. Inzwischen probiere ich eben, oder ich probiere es nicht, ich mache es auch wirklich, ich rede mehr mit Menschen über sowas. Das hilft übrigens, so, 10 von 10, would recommend, so, nicht alles mit sich selber ausmachen. So gehe ich damit um. Und gibt es aktuell etwas, was mich beschäftigt? So, dude, es gibt immer so viel, was mich ganz, ganz stark beschäftigt. Ja, also ich glaube, so dieses Selbstkritische, das ist auch irgendwie, auf der einen Seite ist es auch eine Superpower, weil das prägt natürlich auch so den Anspruch, den ich habe an Dinge. Also, keine Ahnung, die Sachen, die ich mache, so, die mache ich dementsprechend auch, glaube ich, besser, als wenn ich nicht so selbstkritisch wäre. Aber eben zu selbstkritisch sein kann einem auch sehr, sehr im Weg stehen. Und ich lerne immer mehr, mir auch, also ein bisschen netter zu mir zu sein und Lob wirklich anzunehmen, Anerkennung wirklich anzunehmen und mir auch selbst Anerkennung zu geben für die Dinge, die ich getan habe und tue.
Ja, gut. Dann aber muss ich auch noch antworten.
Du brauchst jetzt hier nicht so tun, als...
Ja, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie alles selbstredend, oder? Also, das ist ja auch so ein ganz zentrales Thema in der MTMT-Methode auch so ein bisschen. Das war lange schon immer auch verankert in der Art und Weise, wie wir bei MTMT miteinander umgehen. Jetzt haben wir natürlich die glückliche Situation, dass wir ein Team sind. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, uns gegenseitig zu konfrontieren mit eben einer Frage, mit einem Selbstzweifel. Ich kann eigentlich nur bestätigen und wiederholen, was du gesagt hast. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwann mal lernt, wie immer, sich immer ein Stückchen weit mehr zu akzeptieren. Also so Selbstakzeptanz ist da ein ganz großes Wort. Und wenn wir uns auf die Reise gemacht haben, diese Selbstakzeptanz zu finden, aus welchen Richtungen auch immer, dann haben wir auch die Möglichkeit, Selbstkritik als eher sehr positiv und sinnstiftend zu sehen und nicht mehr als pathologisch. Aber wenn man da noch nicht ist, wenn man noch nicht irgendwie auf der Reise der Selbstakzeptanz immer so ein bisschen weiter nach vorne gekommen ist, dann wird man immer viel zu viele Fragezeichen haben und Fragen stellen und an sich selbst zweifeln. Wenn kein Match besteht zwischen Fremdbild und Selbstbild und wenn das eigene Idealbild zu hoch ist und so weiter. Jetzt im Speziellen bei uns, wenn wir jetzt hier einen Podcast sprechen, wenn wir auf Instagram was machen und so weiter, muss man sich ja immer vorstellen, wann hat man seine eigene Identität gefunden und wann ist man so bereit, mit dieser Identität auch nach außen zu gehen und auch zu denken, dass man sich nicht nur selbst darstellt, was viele tun, in Klammern, sondern auch durch diese Selbstdarstellung einen Mehrwert für Dritte liefern zu wollen. So, das ist ja weiterhin unser Hauptbestreben. Es geht ja nicht um eine Selbstbeweihräucherung bei MTMT, sondern es geht einfach darum, dass, und das schaffen wir irgendwie offensichtlich, was uns natürlich sehr freut, mit der eigenen Darstellung der eigenen Person in so einem, ich sag mal, erfüllten und ausgefüllten Kontext der Selbstakzeptanz, dass ihr zum Beispiel Bock habt, uns solche Fragen zu stellen. Und ich meine, mir geht das Herz auf, weil für mich könnte es schöner nicht sein, weil dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollen. Das kannst du aber auch nur, wenn du eben diese Reise mal gemacht hast. Und halt, ich meine, das ist ja nie eine abgeschlossene Reise, sondern es ist eine Reise, die das ganze Leben anhält wahrscheinlich. Aber gerade wenn ich mir die sozialen Medien anschaue und diese ganzen jungen Menschen, heute früh habe ich im Quiz auch wieder ein Gespräch in so eine Richtung geführt. Das ist schon echt immer krass, wenn ich mir so vorstelle, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre und so viel Einflussmöglichkeiten, Ablenkungsmöglichkeiten etc. hätte, das ist schon schwierig. Ich meine, nicht umsonst wollen wir die Stimme der Vernunft im Dschungel der Fitness- und Gesundheitsbranche sein. Und wenn man so will, Logik und einen gesunden Menschenverstand walten lassen. Und es geht einfach damit einher, dass man als allererstes mal selber weiß, wer man sein will, sein kann und so weiter. Also ja, Selbstkritik ist andauernd. Das ist ja irgendwie selbstredend. Ansonsten wäre es, wie sagt man da? Ludacris. Was ist denn jetzt? Was ist denn da ein deutsches Wort? So, ich, sorry, aber ist ja egal. Also halt komisch. So, sag ich dann mal einfach komisch.
Das ja, ist komisch, ja.
Diese Selbstkritik. Bei mir ist zum Beispiel so, weil du wirst ja ein greifbares Beispiel und ich stülp mich jetzt mal von links nach rechts. Bei mir ist es tatsächlich einfach so, dass ich im Moment unternehmerisch an so einem Punkt bin, dass ich so viele Sachen in der Bigger Picture setzen muss, um einfach konsequent Entscheidungen zu treffen, wo die weitere Reise hingeht und wo mein Impact in allen Sachen, die ich mache, am wertvollsten sein kann. Und da bin ich sehr, sehr kritisch, weil ich natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung spüre allen Menschen gegenüber, mit denen ich arbeite. Also sei es jetzt meinen Geschäftspartnern, aber natürlich auch meinen Privatpersonen, also meiner Familie gegenüber. Das sind ja solche Dinge, die man natürlich als Mensch alle unter einen Hut bekommen muss. Und da bin ich, glaube ich, oft zu kritisch mit mir selbst und sehe nicht die Limitierungen oder die Grenzen der eigenen Kapazitäten.
Bei mir ist tatsächlich jetzt gerade, also was mich im Moment viel beschäftigt und es passt eigentlich sehr gut zu dieser Frage von Selbstkritik, ich merke immer mehr, wie wenig Grund ich habe, eigentlich so selbstkritisch zu sein, gerade in einem fachlichen Kontext von ich weiß irgendwie nicht genug und darf ich darüber im Internet irgendwie erzählen und so weiter. So, das lege ich im Moment immer mehr ab. Auch nicht zuletzt, weil ich mich halt mit der Branche beschäftige und schaue, welchen Leuten Gehör geschenkt wird, denen, glaube ich, ein bisschen Selbstkritik fehlt. Und das bestärkt mich dann darin, eben Dinge einfach zu benennen, auszusprechen und zu machen, wo ich mir in der Vergangenheit, glaube ich, noch viel mehr selbst im Weg stand, weil ich so extrem selbstkritisch war. Also halt einfach so eben nicht mehr so viele Fucks geben, weil viele andere tun es auch nicht und die stiften, glaube ich, nicht so einen großen Mehrwert am Ende, wie wir es tun können. In vielen Bereichen von dieser Trainings-, Fitness-, Gesundheitswelt. Mhm. Um das noch mit einer positiven Note abzurunden. Mhm. Für mich sehr positiv. So. Okay, nächste Frage. Das wird ein Aufsatz. Hey Andi und Quiz, vielen Dank für eure großartigen Inhalte Woche für Woche. Sie machen den Unterschied. Ihr seid die Jupp Heynckes unter den Trainern, der Chateau Cheval Blanc unter den Weinen und das Glurak der ersten Edition unter den Pokémon-Sammelkarten. Danke. Geil. Das ist das höchste Lob, das wir je erhalten haben. Also beim Wein weiß ich es nicht, das musst du sagen. Ist es gut?
Da steht kein Alter dabei bei diesen Menschen.
Nein.
Schade. Schreib's mal rein in die Kommentare.
Aber ich habe nur das Glurak der ersten Edition unter den Pokémon-Sammelkarten gelesen und bin happy. Und natürlich auch Jupp Heynckes, geil. Thema Regeneration. Sollte man mehr Eiweiß? Haha, Spaß. Okay, danke. Jetzt habe ich schon Sorgen gemacht. Ich mache seit über 10 Jahren Krafttraining und kann hier die Belastung und Regeneration gut steuern. Ich bin 36 und nach fast 25 Jahren bin ich dieses Jahr wieder ins Fußball eingestiegen. Einmal die Woche ist Training, jedes zweite Wochenende ein Spiel. 7 gegen 7, Kleinfeld, 90 Minuten.
Sau anstrengend, hä?
90 Minuten, ja. Ja, Mai, Fußball halt, Ausdauersport. Mehr nichts für mich. Nach dem Fußball benötige ich deutlich länger zum Regenerieren und die Beine sind locker mal 2 Tage K.O. Manchmal kommen dadurch nachts auch noch unruhige Beine dazu. Restless Leg Syndrome. Ich bin selbst Personal Trainer und denke, dass bei mir die Punkte Schlaf und Ernährung schon weitestgehend gut abgedeckt sind. Meine Frage, habt ihr abseits davon noch Ideen für eine bessere Regeneration?
Rotlichtlampe ist klar, also selbstreden haben wir schon gesprochen drüber.
Quiz, du spielst Basketball. Du kennst das eventuell auch. Andi, stell dir vor, du musst jede Woche zu FIBO.
Oh Gott.
Ein Bad
sofort mit, Fußball aufhören.
Ein Bad mit Epsom-Salz hilft. Leider nur mit hohem Wasserverbrauch möglich.
Ja,
ganz liebe Grüße, bleibt hart, bleibt zart, Stefan. Also die Frage ist basically, habt ihr abseits davon noch Ideen für eine bessere Regeneration? Und es bringt mich zu einem kleinen Regenerationsrant. Die beste Regeneration ist eine gute Trainingsplanung. Du hast zwar geschrieben, dass du das alles ganz gut im Griff hast. Und mit einer guten Trainingsplanung meine ich nicht nur Belastungssteuerung im Sinne von, man muss gucken, dass man nicht zu viel macht, sondern bist du gut genug vorbereitet auf diese Belastung, dein Fußballspiel alle 2 Wochen? Weil wenn du physisch gut darauf vorbereitet bist oder besser darauf vorbereitet bist, na, dann musst du auch nicht mehr ganz so krass davon recovern. Also ich glaube, dass dieses Thema Regeneration viel zu viel Aufmerksamkeit genießt inzwischen. Und da habe ich gestern erst drüber nachgedacht, weil ich auch so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgedacht habe. Das war, als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen und Training zu beschäftigen, das war kein Thema. Niemand hat darüber gesprochen. Und das war auch nicht schlecht, dass darüber niemand gesprochen hat. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Also hat irgendwer über, hey, wie recover ich am besten gesprochen, als du vor 15 Jahren irgendwie am Eisen trainiert hast und dich sehr intensiv mit den Themen auseinandergesetzt hast? Ich sage nein. Aber worüber sich die Leute schon immer Gedanken gemacht haben, war, wie funktioniert gute Trainingsplanung und wie mache ich mich fit für eine Belastung? Und das ist erstmal das Allerwichtigste, Leute. Das Allerwichtigste ist erstmal das. Und natürlich ist Schlaf immer wichtig und Ernährung immer wichtig. Und das war auch immer so. Aber da kannst du nicht, vor allem wenn es so ist wie bei dir, du bist das perfekte Beispiel. Du hast es gut in Check. Du hast deinen Schlaf in Check, deine Ernährung in Check. Wo willst du denn was rausholen? Mit irgendwelchen Recovery-Hacks oder so? Nein. Wo du was rausholen kannst, ist mit deinem Training. Da muss man ansetzen. So, wenn du ultra zerstört bist nach dieser Belastung, bereite dich besser auf diese Belastung vor.
Ja, das ist so, aber so reverse-engineert denkt man darüber nicht nach, gell? Ja, Leute, weise Worte von diesem Coach Quiz. Ja, aber es bringt schon auf den Punkt. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du irgendwie, oder anders, ich würde jetzt dich fordernd fragen, wie anstrengend und fordernd ist tatsächlich dein Training, wenn das Fußballspielen dich dann so abfuckt?
Und was für Inhalte sind in deinem Training? Weil du schreibst, ich mache seit über 10 Jahren Krafttraining und kann hier die Belastung und Regeneration gut steuern. Okay, aber die Belastung, die dich so kaputt macht,
ja,
die ist relativ weit weg vom Krafttraining. Und da wäre dann so die Frage, okay.
Hast du dir schon mal Siam angeschaut, so zum Beispiel? Das wäre die Frage.
Zum Beispiel. Aber eben, du spielst 90 Minuten, Kleinfeld 7 gegen 7. Das ist natürlich einfach global gesehen erstmal eine ganz andere Belastung als das Krafttraining. Und natürlich ist Krafttraining ein sehr, sehr wichtiger Teil, der dich auch auf so eine Belastung vorbereitet. Aber
besser bereitet es Siam auf diese Belastung vor.
Ja, weiß ich nicht. Siam ist halt auch Krafttraining.
Ja, aber nicht nur.
Aber da sind eben auch ein paar Intervall-Dinge drin und so weiter. Aber, also zum Beispiel, auch Plyos würde ich da, und die sind ja auch in Siam drin. Oh, okay. Kannst Siam machen. Dieser Impact ist, glaube ich, das, was für sehr, sehr viel, also was sehr, sehr viel regenerative Kapazitäten braucht. Und es machen immer noch, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es machen generell immer noch sehr, sehr wenig Leute wirklich Sprünge und Plyos. Und da eine Kapazität aufbauen,
ja,
das ist nicht besonders komplex eigentlich, was die Trainingsplanung oder die Trainingsgestaltung angeht. Und da sind wir dann genau beim Thema. Dann baust du eine gewisse Kapazität auf, Impacts gegenüber. Und wenn du eben 90 Minuten übers Kleinfeld büffelst, dann wird dein System besser damit umgehen können. Und du wirst es wahrscheinlich auch merken, natürlich langfristig, logischerweise so. Du musst es erstmal trainieren, dein Körper muss sich erstmal anpassen und so weiter. Aber das wirst du dann merken. Und also du hast ja auch so die Frage gestellt, so ob ich das kenne. Ja, geht so. Aber ich glaube, ich mache mein Training halt insgesamt sehr, sehr gut. Gerade wenn ich in der Saison bin und wie ich mich darauf vorbereite. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil, warum das für mich so gut funktioniert, sind die Plyos, die ich mache. Das ist ultra, ultra wichtig.
Und halt zweimal Pizza Quattro Formaggi halt Post-Spiel am Samstag.
Pizza Quattro Formaggi mit extra scharfer Salami.
Okay, Entschuldigung. Habe ich vergessen. Ja, ja, Entschuldigung.
Komm schon.
Den wichtigsten Teil vergessen, oder?
Ja. Game Changer, Leute. Thank me later. Probiert's aus. Beste. Ja, das wären so meine Punkte dazu. Trainingsinhalte anpassen. Kapazität aufbauen. Belastungskapazität aufbauen. Eine generelle physische Preparedness, Vorbereitungskeit. Mhm.
Ja.
Vorbereitetheit.
Das macht total Sinn.
Generelle physische Vorbereitetheit.
Siam ist tatsächlich der ganz gut geeignet. Ach,
was Siam, ja, oder ja. Was? Sag's halt gleich, Andi, warum lässt du mich hier ewig reden?
Ja, so. Ich weiß.
Mein nicht. Gott.
Tut mir leid.
Ganz ehrlich. Okay, nächste Frage.
Also nochmal abschließend.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht, wir wollen dich jetzt da nicht in die Pfanne hauen, gell? Aber genau dieser
Aspekt. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht.
Nein, aber genau dieser Aspekt, den der Quiz schildert, das sollten wir uns alle mal vor Augen halten, dass wir auch so, also das typische Phänomen, man macht irgendwas und wir haben so viele Beispiele auch bei uns im Gym, wo halt Leute hanebüchene Wettkämpfe bestreiten wollen und vorher im Training halt ganz andere Sachen trainieren, beziehungsweise sagen, okay, das ist out of the blue. Also wie soll es funktionieren? Das geht halt schlichtweg nicht. So, jetzt.
Ja, also ist dein Training, wie spezifisch ist dein Training wirklich? Das
ist die entscheidende Frage, genau.
Genau, also diesen Begriff Spezifik haben wir noch nicht gedroppt. Haben wir jetzt einmal hier fallen gelassen. Jetzt können wir weitermachen. Lieber Coach K, lieber Coach Quiz. Okay. Ist ein bisschen verwirrend, weil manche Leute nennen mich tatsächlich auch Coach K. Aber
die meinen ja auch zweimal dich.
Ach so, okay. Also, dann geht die Frage nur an mich. Was wären die drei Good-Übungen, also drei gute Übungen, die ihr Kindern im Alter zwischen 7 und 10 Jahren im Basketballtraining üben lassen würdet. Und warum? Most bang for your buck. Es stehen 2x1 Stunde pro Woche Trainingszeit zur Verfügung. Übung ist dabei bewusst offen formuliert. Danke für den Podcast, bitte weiter so und ganz viele Infos über interessante Bücher, die ihr gerade lest oder gelesen habt. Was? Achso, das hättest du gerne, dass wir es mehr teilen? Okay. Ed Andy, bitte trink jeden Morgen auf nüchternen Magen einen 1/2 Liter frisch gepressten Staudensellerie-Saft. Hoffentlich wird dann dein Heuschnupfen besser.
Okay.
Mach das mal.
Ich habe keinen Safter mehr, aber
da war jetzt viel drin in dem Text.
Aber Victualimar gibt's ja genügend Säfte. Okay.
Also drei gute Übungen, die wir Kindern im Alter zwischen 7 und 10 Jahren im Basketballtraining üben lassen würdet und warum.
Aber was jetzt? Im Basketballtraining fürs Basketball oder?
Es stehen 2x1 Stunde pro Woche Trainingszeit zur Verfügung. Ich denke mal, halt so integriert ins Basketballtraining.
Drei Übungen.
Mhm. Du guckst doch immer den Minis beim Basketballtraining zu, oder? Du hast ja bestimmt schon mal Gedanken.
Ja, so Minis sind die nicht mehr. Die sind ja auf alle Fälle. Was sind die? Ü16, habe ich gelernt. Was ist, also B-Jugend halt. Früher gab es das. Ja, Entschuldigung.
Dann ist es U16, nicht Ü16.
Ah, macht Sinn.
Ü fängt bei 35 Jahren erst an.
Unter halt, gell? Unter macht immer. Ah, jetzt habe ich es verstanden. 3 Übungen. Ja, halt,
irgendwelche, also irgendeine Form von Plyos, Hüpfen, Seilspringen vielleicht einfach, dann kann man es spielerisch machen.
Aber müssen die das, wenn, weißt du, wenn die eh schon, die haben noch zweimal in der Woche Training, brauchen die noch mehr Plyos?
Meine erste Antwort wäre auch gewesen, irgendwie so, ich meine, die sind 7 bis 10, lass ich einfach zweimal eine Stunde in der Woche Basketball spielen, ja, und das ist das beste Training.
Ja.
Ja, aber wenn ich was sagen muss, dann würde ich halt einfach, aber halt so sehr variable, random, spielerische Sprünge. Also jetzt nicht sagen, ja, die brauchen auf jeden Fall, keine Ahnung, 5x20 Skater-Bounce oder so ein Zeug, sondern halt einfach, dass sie im Raum rumspringen, keine Ahnung, mit Pirouetten drehen oder schaffst du es, eine 180-Grad-Drehung im Sprung zu machen. Lauter solche Sachen. Also halt einfach das kindergerecht gestalten, mhm, verschiedene Aufgaben geben, die mit Sprüngen irgendwas zu tun haben. So springen hier drüber, springen hier drauf, springen mit einem Bein darum und dann darum und so. Also einfach sehr, sehr kreativ werden. Und ich würde wahrscheinlich auch nie das gleiche Training zweimal machen oder zumindest probieren, dass sie niemals das gleiche Training oder die gleichen Übungen zweimal machen. Also halt irgendwelche Sprünge. Mhm. So, das wäre schon mal eins. So. Mhm. Aber am Ende bin ich voll bei dir. Also ich würde wahrscheinlich sagen, eine bessere Übung wäre auch im Basketballtraining, dass man nicht die ersten 10 Minuten nutzt, um irgendwie Liegestützen und Sit-Ups mit denen zu machen, sondern die ersten 10 Minuten wird Völkerball gespielt oder man kickt erst 10 Minuten und dann macht man Basketball oder man spielt 10 Minuten Basketball ohne Dribbeln oder nur mit der linken Hand. Solche Sachen. Mhm. Spielen einfach. Also das ist so, alles, was ich gesagt habe, ist irgendwie, ja, die müssen spielen. Und das ist tatsächlich, das ist kein esoterisches, nein, Kinder, bla bla, darf man nicht belasten, sollte man nicht belasten, Gelaber. Das ist das, was den biggest bang for their buck liefert in der motorischen Entwicklung von Kindern, von jungen und angehenden Athleten. So, das wissen wir auch inzwischen.
Ich bin gerade so am Überlegen, ob man, weißt du, so, nachdem die ja all over the place sind mit 7 bis 10, ob man denen nicht mit Absicht irgendwie in Anführungsstrichen auch was, ein Element von statischer Belastung gibt. Also halt Spannung aufbauen lernen.
Willst du jetzt ein paar Planks machen mit denen, oder?
Nicht Planks, aber was ich zum Beispiel meine ist,
kann man auch machen,
auf einer umgedrehten Bank, wo man eben diesen, wie als hätte man einen Schwebebalken, dass du die da einen Einbeinstand machen lässt und quasi einen Leglift mit dem Spielbein hast und so weiter. Und das halt wirklich auf Zeit und spielerisch, und unten sind die Krokodile oder, also blödes Beispiel jetzt, ich weiß, ich bin ein Boomer, aber halt dann, keine Ahnung, dann irgendeine fiese Lava oder sonst sowas. Weißt du, sowas halt. Dass du halt irgendein Element von, also wie lerne ich meinen Körper kompressen?
Ich habe tatsächlich auch genau daran gedacht, irgendwo drüber balancieren als eine Übung am Anfang. Ja.
Irgendwie sowas vielleicht noch als Element dazu nehmen. Und ich meine, weißt du, das könntest du dann auch gleich so machen, dass du, speaking about Plyos oder Sprünge, dass du die Belastungstoleranz auch rein vom psychologischen Aspekt her, dass du dich traust, über irgendwo drüber zu springen. Du hast diese Bank und kannst diese Bank als Obstacle gleich nutzen und diverse Dinge machen. Also du kannst sie da drüber balancieren lassen, du kannst da quasi mal einen Einbeinstand drauf machen lassen, um halt so eine kompressive Kraft irgendwie zu erlernen. Du kannst sie dann auch einfach drüber springen lassen, lateral oder auch frontal, etc. etc. Also gibt es ja genügend Elemente, die man machen kann, nur an dieser einen Station.
Ja, also einen geilen Hindernisparcours aufbauen am Ende, oder?
Wenn man so will, ja.
So mit, wo verschiedene Dinge denen abverlangt werden.
Genau.
Bisschen Balance, bisschen Hüpfen. Und so weiter und so weiter.
Ja.
Ja. Das so. Würde ich mit 7- bis 10-Jährigen arbeiten, dann würde ich das auf jeden Fall in der Richtung gestalten. Nächste Frage. Hi Andy, hi Coach. Habt ihr mal drüber nachgedacht?
Darf ich mal kurz was sagen dazu heute? Mir ist aufgefallen, warum auch immer, ich weiß nicht auch, warum ich da drauf geachtet habe, ich bin heute immer zuerst genannt. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das, hat das System das irgendwie alphabetisch geordnet?
Nein. Das ist tatsächlich richtig. In jeder Frage, das wo ist, unsere Namen drin waren, wurdest du zuerst genannt.
Das ist komisch.
Was soll das?
Was, dieses Nerv? Nein, aber es ist mir nur so, ich meine, unnützes Wissen und so weiter, aber ist mir halt aufgefallen. Egal, ja. Entschuldigung.
Regt mich tierisch auf. Jetzt regt es mich tierisch auf. Hi Andi, hi Coach. Habt ihr mal drüber nachgedacht, einen sich stetig verändernden Online-Trainingsplan zu erstellen? I'm glad you asked. Prinzipiell wie Blueprint, allerdings ohne Ende. Sprich, alle 6 bis 8 Wochen startet ein neuer Zyklus und man bezahlt einen monatlichen Beitrag. Markus Fillys Persist Program wäre ein Beispiel dafür. Danke für euren starken Content. Beste Grüße, Markus. In Klammern, nicht Philly. Schade. Markus, nicht Philly, ja. Darüber haben wir nicht nur nachgedacht. Das werden wir machen. Coming soon. Erstmal müssen wir Delta an den Start bringen und dann wird genau das passieren, dass wir all unser Training in eine App, auf eine Plattform packen. Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf, auch einfach meine tagesaktuellen Trainingszyklen da hochzuladen und da kann dann jeder mittrainieren, der Bock hat.
Das ist eine geile Sache.
Ja, Mann.
Aber man hat auch Zugriff auf alle.
Lustig, dass die Frage hier kommt.
Auf das alle Elemente, die wir schon mal hingelegt haben, oder?
Ja, genau.
Genau.
Also was Siam wird da drin sein, Balles Leben wird da drin sein und eben alle anderen Pläne, die wir basteln auch.
Genau.
Dass du die Möglichkeit hast, einfach einen abgeschlossenen Plan zu trainieren, der, keine Ahnung, 12 Wochen zum Beispiel dauert. Du kannst aber auch sagen, hey, ich schaue mal an, was der Quiz gerade trainiert. Oder
ich habe mich an den Adduktoren verletzt und habe eine Leistenhernie, whatsoever. Ich schaue mal, was der Basti in seinen Basics da rausgehauen hat. Vielleicht heilt mich das, etc., etc.
Lauter solche Sachen.
Also No-Brainer eigentlich.
So. Ja, machen wir.
Also No-Brainer, danke für die Bestätigung.
Mhm.
Und ja, No-Brainer für euch alle da draußen, das irgendwie zu konsumieren, weil das ist echt, da wird dann so viel Inhalt platziert. Und wir können uns gegenseitig accountable halten. Das wird gut.
Wird noch ein bisschen dauern, so, weil eben, wenn wir das machen, dann, wir wollen es gescheit machen. Das wird ja auch ein Ding, was es dann für immer einfach gibt. Für immer, für die nächsten 1000 Jahre, 10.000 Jahre. Aber ja, wir arbeiten dran und denken hartnäckig drüber nach. Nächste Frage. Hallöle Jungs, kurze, knackige Frage, damit auch andere Fragen beantwortet werden können. Bei Sarkopenie is a Motherfucker. Wie verfahre ich bei Prep/Plyos mit der Progression, ohne für dieses Warm-up deutlich mehr Zeit zu benötigen? Ihr hattet mir das Programm im Vorgriff auf das Programm MTMT, also Muskeltraining, Menschentraining 2.0 empfohlen. Zusatz, werden auch in dem neuen Programm Plyos sein. Viele Grüße und danke für eure tolle Arbeit. Sam. Ja, in meinem nächsten Programm werden auf jeden Fall auch Plyos drin sein. Das kann ich schon mal beantworten.
Das ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, also.
Nee, ist es auch nicht. Es ist auch Quatsch, einfach Krafttraining oder Training zu betreiben ohne Plyos. Macht keinen Sinn.
Gerade weil es auch so ein super erwärmendes Element ist, oder? Also es macht einfach jeder bei uns. Teamintern, aber natürlich auch von allen Kunden, die wir haben. Und jetzt, was ist mit der Progression oder Steigerungsmöglichkeit?
Ja, sag halt mal.
Ich würde einfach sagen, seine deppert. Also für mich ist ja, ihr wisst ja, für mich geht es ja erst in zweiter Linie ums metrisch Messbare. Für mich geht es ja immer um die Schönheit, um die Grazie, um die Anmut der Bewegung. Und du wirst auch in deinen Plyos, wirst du auch von der Bewegungsqualität wirst du besser werden. Und das wäre für mich auf alle Fälle ein Faktor, den ich auch schon unter Progression abstempeln würde. Stufen, stempeln.
Leute, Plyos funktionieren anders als das klassische Krafttraining. Und auch die Progression von Plyos funktioniert anders. Und da muss man ein bisschen anders denken. Da geht es nicht um, ich muss heute 5 mehr machen. Kann es auch. Klar, man kann auch einfach die Reps steigern bei Plyos. Aber da geht es eben auch nicht um, weil das geht ja gar nicht. Ich mache heute 5 Kilo mehr in der Bewegung. Plyos, weil es auch, da hat mich letztens eine Kundin gefragt, so, hey, irgendwie, soll ich einfach immer mehr Pogos machen? So, ich bin jetzt bei, weiß ich nicht, 50 Wiederholungen. Soll ich noch weiter steigern, bis ich irgendwann bei 100 Wiederholungen bin? Da habe ich gesagt, nein. Du gehst erstmal runter wieder mit den Wiederholungen und du machst die Plyos einfach intensiver. Und das ist so, das ist die Progression. Du kannst 10 Pogo-Jumps machen und du kannst die Intensität, und dafür braucht man natürlich so ein bisschen Skill und ein bisschen Trainings-IQ, so, ja, ist vielleicht auch nicht so easy, aber so schwer ist es jetzt auch nicht. Du kannst 10 Pogos machen mit niedriger Intensität, mit milderer Intensität, mit hoher Intensität, mit maximaler Intensität. Und das ist die Progression. Das heißt, du kannst, was auch immer in Siam drin steht, an Vorgaben, was Wiederholungen angeht und Sätze angeht, du kannst für immer genau in diesem Konstrukt bleiben. Und die Progression liegt, wie der Andi schon gesagt hat, in der Qualität der Bewegung, in der Effizienz, in der Ökonomie und einfach, wie hoch springst du? Wie viel Kraft bringst du in den Boden bei jedem Sprung? Wie weit springst du und so weiter? Also das ist so, und by the way, das wird sich wahrscheinlich von ganz alleine auch steigern. Also da muss man oft gar nicht willentlich unbedingt irgendwas machen. So, das passiert halt, dein Körper passt sich an, du kannst mit höheren Kräften umgehen, du kannst mehr Kraft erzeugen in kürzerer Zeit, mit der kürzeren Bodenkontaktzeit und so weiter und so weiter. Diese Dinge werden besser, deine Bewegung ökonomisieren sich und das ist bei Plyos ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie ich finde. Von daher, gute Frage, habe ich auch letztens mal drüber nachgedacht, ob ich da mal ein Reel drüber mache. Mhm. Muss ein bisschen anders denken als das klassische Krafttraining, was man so ganz simpel eben tracken kann mit externen Größen wie Wiederholungen und Gewicht. Das ist bei Plyos ein bisschen anders und das ist auch gar nicht schlimm. Und ich finde es auch was sehr, sehr Schönes, dass man dazu gezwungen ist, genau das zu tun. So.
Ich finde es vor allem so wichtig auch zu verstehen, was für eine Art von Plyo was macht. Weil wenn man das verstanden hat, dann kann man auch die Progression, die man vermeintlich dahinter legen will, auch viel besser steuern. Also so Deep-Tier-Sachen als bestes Beispiel. Mhm. So, da geht es nicht darum, irgendwie einen höheren Output zu bekommen, sondern da geht es vielleicht sogar im Gegenteil erstmal darum, dass man ein besseres Gefühl entwickelt.
Sich noch geiler rein entspannen kann in sich, die Position.
Sich reinfallen lassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach um eine mobilisierende, um eine bewegungserweiternde Komponente irgendwie zu erreichen. Und das sind einfach solche Dinge, die, wenn man es verstanden hat, dann weiß man auch, wie man was progressiert. So, das will ich eigentlich sagen.
Ja, so, genau so. Und das ist ja das Tolle an Plyos, weil das steckt ja damit drin, wie schaffst du eine Progression, ohne für dieses Warm-up deutlich mehr Zeit zu benötigen? Du wirst nie mehr Zeit dafür benötigen, weil einfach eben, du machst die gleichen Wiederholungen, es hat den gleichen zeitlichen Umfang, aber deine Bewegungsqualität und auch, also je nach Variante, Bewegungsqualität / Intention / Intensität in diesen Bewegungen, die verbessert sich.
Ich würde vielleicht sogar sagen, dass du weniger Zeit brauchst, wenn du effizienter bewegen gelernt hast. Also gerade bei Deep-Tier-Sachen ist es so, dass du, wenn du weniger Reps brauchst, weil du einfach in weniger Deep-Tier-Jumps, Plyos einfach ein schnelleres Ergebnis erzielst, dann sparst du dir natürlich auch Zeit. Das heißt, die Progression liegt darin.
Nächste Frage. Hallo Crew, wenn ich mir viele Siam-Fragen, wenn ich mir das Sarkopenese Motherfucker Trainingsprogramm hole, in Klammern Megatitel übrigens, feiere ich sehr, ist der Zugriff zeitlich limitiert oder dauerhaft? Liebe Grüße und vielen Dank für eure tolle Arbeit, Anja. Der Zugriff ist nicht zeitlich limitiert. Wir werden im Zuge eben von unserer neuen Trainings-App und diesem ganzen neuen Online-Trainingsangebot wahrscheinlich die App wechseln und sorry Rob schon mal, weil der muss dann natürlich dafür sorgen, dass alle Leute weiter irgendwie zugreifen können auf das Programm. Das wird technisch bestimmt ein Albtraum, das zu lösen, aber wir werden uns drum kümmern, weil der Zugriff eben nicht zeitlich limitiert sein soll.
Man muss sich das so vorstellen, woran wir jetzt arbeiten, ist gerade, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir unser Skill-Meeting ja in MTMT Delta rüber mit navigieren werden. Und MTMT Delta ist ja dann einfach eine unbegrenzte, unendliche Datenbank und ein Pool an unglaublichem Wissen. So. Und das Gleiche wollen wir eben auch im Praktischen im Trainingsbereich schaffen. Das heißt, da kommen zwei sehr, sehr überdauernde, sehr, sehr wertvolle Pakete auf euch zu.
Wertvolle Konstanten
werden das. Also auch für uns. Für uns war die Möglichkeit, in diesen zwei Ästen zu denken, war einfach unglaublich wertvoll. Und ich glaube, weil es für uns wertvoll ist, wird es auch für euch total wertvoll sein. Also es ist einfach alles viel einfacher und viel verständlicher, als es vielleicht jetzt ist.
Nächste Frage, es sind viele. Moin ihr beiden. Vor einigen Wochen fragte ich mal nach den Kunden, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind. Nun würde mich interessieren, was so Kunden angeht, die euch negativ in Erinnerung geblieben sind. Ich hatte vor einigen Wochen einen Fall, bei dem ich sofort wusste, dass das langfristig wohl nicht funktionieren wird. Kniepatientin mit massivem Confirmation Bias. Man kann nicht mit jedem klarkommen und man kann auch nicht jedem helfen. Das stimmt. Was wären eure Negativbeispiele, was Kunden angeht? Beste Grüße, Gregor. PS, euer Rant bei meiner letzten Frage zum Schulterdrücken hat gefruchtet. Sehr gut, das freut. Das freut uns sehr, dass wenn Rants auch wirklich was auslösen, beste. Also, Andi, Kunden, die uns, die dir negativ in Erinnerung geblieben sind.
Ich überlege gerade. Ah, ich habe ein Extrembeispiel, das ist schon ewig her, aber es war eine Frau, ich mache es jetzt auch kurz jetzt, aber die hat am Ende des Tages hat die mich gestalkt, wenn man so will, und verantwortlich gemacht für alles, was funktioniert hat und nicht funktioniert hat in ihrem Leben. Das war schon ein großes Negativbeispiel. Also, wie heißt diese eine Serie auf Netflix? Rentierbaby oder so? Hast du schon mal gehört? Ich habe sie nicht gesehen, aber das ist ja auch irgendwie...
Never heard of
it. Ja, aber vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es kennt. Aber das ist, glaube ich, so ein vergleichbares Beispiel. Da ist so eine Frau, die sich ausgibt vielleicht oder auch Anwältin ist oder ich weiß es nicht. So die Anfangsszene von dieser Serie ist, glaube ich, die Anfangsszene, ich weiß es nicht. Da ist so ein Dude in der Bar und der ist der Barkeeper und sie sitzt am Tresen und bestellt halt dann irgendwas und so. Und dann ist halt so der Talk, so, was machst du überhaupt? Ich bin Anwältin. Und dann lacht er halt so und... Das ist wohl psychologisch, ist glaube ich auch ab 18, also psychologisch geht es unter die Haut oder so, keine Ahnung. Aber so war die Situation mit dieser Frau damals. Also sie hat mich wirklich, die hat vor meiner Wohnung gewartet und so weiter und hat mich sonntags gestalkt, wollte Zeit mit mir verbringen und das war schwierig. Und sich auch von der zu lösen und so weiter, es war jahrelang auch danach, weil ich immer wieder Berührungspunkte mit der hatte in meinem Leben. Das ist wahrscheinlich so das Hauptnegativbeispiel oder das negativste Beispiel einer Beziehung zu einem Menschen, die ich so in diesem transaktionalen Business-Personal-Training irgendwie hatte.
Crazy.
Und dann habe ich noch eins, also auch so von wegen Confirmation Bias, das ist jetzt nicht bei mir gewesen, sondern beim Thilo. Wir hatten mal früher so einen Kunden, so einen Überflieger, der aber immer schon gedacht hat, er weiß es eigentlich besser als wir, also besser als der Thilo vor allem. Da waren wir auch noch total jung, da waren wir in unseren frühen 20ern. Und da war irgendwie so Mark Verstegen und so zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft und Klinsmann hat den angeheuert und so weiter. So Mark Verstegen, Olli Schmidtlein, Shoutout, diese ganze Zeit und so weiter. Und mit denen hat er auch Kontakt, weil er quasi halt immer schon sehr, sehr eng mit dem Fußball war, auch mit dem deutschen Fußball und so weiter. Und ich habe den dann ein paar Mal vertreten, als der Thilo im Urlaub war und das war für mich so, wo ich gedacht habe, so, ich will jetzt weg hier. Und normalerweise, ich glaube, das wisst ihr vielleicht, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und so weiter, aber da war es wirklich so, ich konnte da nicht mehr diskutieren, das war mir einfach viel zu anstrengend. Der wusste alles besser und dann habe ich irgendwann gemeint, so, hey, warum bist du denn überhaupt bei mir? So. Und das war dann kurz danach, als der Thilo wieder kam, hat der Thilo erst gedacht, ich habe jetzt seinen Kunden vergrault und so weiter. Und dann hat der Thilo noch 2, 3 Sessions gehabt und dann, ciao. Dann hat er ihn auch verabschiedet.
Wichtig, dass man das dann auch macht.
Aber ansonsten, weiß ich nicht. Nein, ansonsten habe ich keine Negativbeispiele.
Boah. Das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, ist, ich hatte mal einen Kunden mit dem, lief es auch richtig gut. Also der hat krasse Fortschritte super schnell gemacht. Ich habe mich endgut mit dem verstanden. Also wir waren auch relativ schnell, hatten ein relativ freundschaftliches Verhältnis. Und der ist dann von einem auf den anderen Tag einfach irgendwie verschwunden. Hat mich geghostet, hat nicht mehr irgendwie geantwortet, nicht mehr reagiert. Und ich weiß bis heute nicht, was aus dem geworden ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Deswegen
schon krass.
Also es ist nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob negativ da das richtige Wort ist, halt irgendwie schade und ich frage mich bis heute, so was aus dem geworden ist oder was damals passiert ist. Mhm. Es kann ja auch sein, dass wirklich irgendwas passiert ist so. Aber so an den denke ich noch manchmal und nicht mit positiven Emotionen leider. Das wäre jetzt so das, was mir da als erstes eingefallen ist. Mhm. Ja. Okay, wir haben, glaube ich, immer noch zwei Fragen. Howdy, ihr Muskelgötter. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke, wie immer, für euren massiven Input in mein Gehirn. Es ist jedes Mal wieder ein Fest. Eine Frage, die mir Patientinnen/Kundinnen immer wieder stellen, ist die Frage, wie viel Gewicht muss ich denn bei der Übung XY erreichen? Oder gibt es da eine Norm, wie viel ich beim Squat bewegen muss? Ich versuche dann manchmal den Zusammenhang von Gewicht im Training mit der Alltagsbelastung zu vergleichen. Da vielen nicht bewusst ist, wie viel externe Kraft oftmals im Alltag auf sie wirkt. Und dementsprechend sollte das Gewicht dann auch dem gleichgesetzt werden. Wie viel das dann ist, weiß ich auch nicht. Oder ich erkläre, dass das Gewicht nicht entscheidend ist, sondern die damit einhergehende Belastung, aka der effektive Trainingsreiz. Aber am Ende ist keiner so richtig happy mit den Aussagen. Wie ist da eure Herangehensweise? Danke schon mal im Voraus. Habt noch einen eiweißlastigen und glücklichen Tag. Liebe Grüße, Patrick. Also, wie viel Gewicht muss ich bei der Übung blablabla erreichen? Gibt es eine Norm, wie viel ich beim Squat bewegen muss und so weiter?
Also, ich würde natürlich immer sagen,
mehr halt.
Ja.
Mehr, immer mehr. Mehr als letzte Woche.
Und mehr bedeutet ja nicht nur metrisch messbares, sondern ihr kennt mich ja, mehr bedeutet auch, dass man einfach mit dem gleichen Gewicht sich vielleicht schwerer machen kann.
Aber mehr bedeutet auch einfach mehr Gewicht, mehr Kilogramm auf der Hantel. Mehr.
Ja.
Einfach mehr.
Ja, aber mehr bedeutet auch einfach, sich besser bewegen zu lernen. Das bedeutet auch mehr. Aber es beantwortet deine Frage nicht.
Nee, weil die Frage ist, wie viel Gewicht muss ich in der Übung erreichen? Gibt es eine Norm? Wie viel ist so?
Ja. Ich weiß nicht, also ist es ein, ich frage mich das immer wieder, ist es ein Mindset, den eine gewisse Kategorie an Mensch mitbringt?
Muss eigentlich so sein, weil das meine Kunden, so, und ich mache Personal Training seit guten 10 Jahren, die haben mich sowas so gut wie nie gefragt. Und wenn, dann habe ich das halt einfach, ja, habe ich mit ihnen halt drüber geredet. Also habe dann ging halt die Session vielleicht quasi über dieses Thema, damit sie das irgendwie für sich einordnen konnten. Und da habe ich ja auch immer dann Zeit natürlich dafür. Da habe ich dann eine Stunde Zeit und bin ich so, okay, dann reden wir jetzt heute mal darüber. Und dann erkläre ich ihnen, wie Progression funktioniert. Dann erkläre ich ihnen zum Beispiel auch, dass Training halt nie leichter wird. So, weil du wirst stärker und die Gewichte werden schwerer. Das heißt, es wird nie so sein, dass du dir irgendwann denkst, oh ja, jetzt ist der Squat aber leicht, weil jetzt bin ich ja stärker geworden. So, nee, so funktioniert es halt nicht. So.
Ja.
Die Gewichte werden schwerer, du wirst stärker und es bleibt immer mindestens gleich anstrengend, wenn nicht sogar, dass es immer anstrengender wird am Ende des Tages, weil es irgendwie auch noch komplexer wird und so weiter. Also das sind so Dinge, das sind so Prinzipien und auch irgendwie Maximen, die schon wichtig oder die mir immer wichtig waren, dass ich die irgendwie in den Leuten installiere. Und das haben alle auch relativ schnell verstanden, weil es ja auch total logisch ist eigentlich, wenn man es gut erklärt. Ja, klar, bestimmt wurde mir ab und zu mal die Frage gestellt, so, und was ist jetzt ein gutes Gewicht hier beim Trapper Deadlift oder so?
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt sicherlich eine Kategorie an Menschen / Kunden oder Patienten. Und dann gibt es aber auch eine Kategorie an TherapeutInnen, die einen gewissen Mindset und eine gewisse Haltung dieser Facette von Training gegenüberstellen.
Ja, das gibt's ja auch. Also es gibt ja auch viele Systeme und Lizenzen, die man machen kann, wo eben genau solche Dinge geschult werden. Mhm. Also eben eine Norm für eine gewisse Bewegung. Und dann gibt es sogar eine Norm dann gibt es noch eine Norm von der Norm. Also du musst dann die Hälfte von dem Gewicht, was du in der Übung bewegst, musst du in der Übung bewegen, weil dann bist du strukturell ausbalanciert und lauter so ein Blödsinn. Sorry, aber da werde ich immer noch sauer, weil da glauben einfach immer noch viele Leute dran und viele Leute bauen ihre gesamte Trainingsphilosophie auf solchen erfundenen Konstrukten auf, die eigentlich nicht viel Sinn machen, wenn man mal ein paar Sekunden drüber nachdenkt. Aber egal, den Rant, den spare ich mir jetzt für heute.
Das war ein kleiner Abschnitt.
Kleiner Ausschnitt, kleiner Einblick in meine Gedankenwelt.
Aber du weißt, was ich meine. Also so, es geht ja auch darum, dass welche Haltung als Trainer oder Therapeutin bringst du selbst mit? Und das determiniert natürlich extrem, wie du coachst und wie du Leute begleitest.
Klar, immer.
So. Also, willst du es wirklich und bist du ein Grenzverschieber und hast du Bock, diesen Menschen längerfristig zu begleiten oder geht es einfach nur um höher, schneller, weiter und Bikini-Figur?
Ja, oder bist du halt ein Therapeut, der einfach nur 6x20 Minuten hat mit einem Menschen und wenn dir halt dann so eine Frage gestellt wird, dann ist es natürlich auch wieder was ganz anderes.
Auch das.
Also dann trifft das wieder schwer zu, was du jetzt gerade gesagt hast. Also es ist, aber ich bin halt, egal in welchem Setting, so das, was ich gesagt habe, dass man halt Leuten gewisse Prinzipien vermittelt und gewisse Maximen und ein gewisses Verständnis über, wie funktioniert Training wirklich, das ist halt sau wichtig und das ist, finde ich, ein großer Teil von unserem Job auch. Egal, ob wir jetzt Therapeuten oder Gruppentrainer oder Personal Trainer sind. Und das wäre auch nach wie vor meine Antwort auf die Frage. Also diese Nachfrage nach einem spezifischen Gewicht oder einer Norm eben als Trigger nehmen und als Anlass nehmen, den Leuten wirklich was beizubringen über diese Themen und zu sagen, hey, ich kann total verstehen, dass du gerne vielleicht irgendwie eine konkrete Zahl haben würdest, aber so, jetzt erzähle ich dir mal ein paar Takte, wie das wirklich funktioniert mit diesem Training. Mhm.
Ja, ich meine, ich würde vielleicht noch addieren, so, das haben wir noch nicht gesagt, so dieses You versus You, oder? Also so, es geht halt einfach um das eigene Messen. Und natürlich misst man sich auch immer mit anderen. Das haben wir bei uns im Gym ja auch und wir spielen es ja auch proaktiv. Also gerade was zum Beispiel Intervalle als Outro von einem Training anbelangt. Da kappeln wir ja schon teilweise Trainierende, die dann irgendwie halt 40, 20 oder 30, 30 Intervalle auf dem Assault-Bike machen und die dann vielleicht irgendwie zusammen machen, rein motivational. Und die fragen sich natürlich schon auch gegenseitig so, hey, wie viel Watt hast denn du im Durchschnitt gemacht und so weiter. Aber an sich geht es doch immer darum, erstmal sich selbst an sich zu orientieren. Oder, und das ist das, was ich sagen wollte, ich denke, das sind so die Grundwerte des Coaches oder der Therapeutin, dass man sich eben genau diese Fragen stellt, was ist wirklich wichtig eigentlich? So.
Und das dann auch den Leuten vermittelt, was wirklich wichtig ist.
Genau. Mhm.
Und es ist halt unserer Meinung nach nicht, den Leuten zu erzählen, ja, also du solltest schon 1,5-faches Körpergewicht beugen in dieser einen Squat-Variante, die aus irgendeinem Grund mir super wichtig ist. Ich habe fast schon wieder angefangen. Puh, ruhig, durchatmen. Passt das Training an den Menschen an, nicht andersrum. Und auch eure Aussagen, euer Coaching und so weiter. Weil solche Dinge sind natürlich auch einfach individuell. So, ich habe auch schon Leuten gesagt, so, ja, jetzt arbeiten wir erstmal drauf hin, dass du halt 150 hebst und dann schauen wir mal weiter. So, das habe ich Leuten schon auch mal gesagt. So ist es ja nicht. So.
Ja, aber diese 150 waren halt deren 150, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das war nicht eine Zahl, die dieser
Mensch. Das war nicht so und so viel Prozent müsste von seinem Körpergewicht oder, weiß ich nicht, dass ich eine Tabelle habe, wo in jeder Altersklasse irgendwie drin steht, der man sollte, wenn man so und so viel heben, beugen, whatever. Das ist alles Quatsch. Letzte Frage. Moin, meine Lieben. Hier meine Fragens. Was haltet ihr vom Training mit der Clubbell? Trainiert bzw. coacht ihr selbst damit? Oder doch lieber ein paar Briefkästen damit wegholzen? Das Zweite. Ich habe noch nie damit gecoacht oder selbst damit trainiert. Wir haben eine so eine Keule rumstehen. Ich habe die früher im Andi ab und zu mal in irgendwelche Muskeln reingebohrt. So. Das mag er.
Das mag ich.
Aber das war das einzige Mal, dass ich dieses Ding benutzt habe tatsächlich.
Also ich habe sie 2-3 Mal benutzt draußen im Sandkasten. Also einfach, um schwingen und sie auch fallen lassen zu können und werfen zu können auch so ein bisschen. Also vermeintlich. Aber an sich tatsächlich machen wir nicht so viel damit. Oder gar nichts damit.
Ja. Kann man machen. Heißt nicht, dass es kein gutes Tool ist. So, aber meh. Wieso habt ihr euch von der Narrow- und Wide-Ansicht distanziert? Warum fließt das nicht mehr so stark in eure Arbeit ein? Hier ist jemand ein aufmerksamer Beobachter des MTMT-Contents über die letzten Jahre. I like it.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht so ist. Das ist halt nur was wir halt nicht mehr explizit thematisieren. Also heute hatten wir auch eine Frage, die darum ging, so ein bisschen, oder?
Mhm. Also ja, das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, auch bei mir persönlich, ja, aber nicht mehr explizit zu thematisieren und mich auch nicht mehr mit diesem ganzen Modell wirklich zu befassen. Das ist nicht einfach so passiert,
naja, aber
für mich zumindest.
Was ich damit meine, ist aber einfach so das Modell haben wir verstanden, so, also soweit, wie wir es halt, ja, verstehen können, also halt so.
Mit unserem begrenzten Intellekt.
Ja, genau, ich sag mal, die Grundpfeiler des Modells haben wir grundsätzlich verstanden, so, maßen wir uns an und haben dann letztendlich einfach alle Rückschlüsse und Ableitungen davon getroffen, so wie ich finde. Also gerade, was du vorhin auch zusammengebracht hast in der Beantwortung der Frage von, wie sieht mein Brustkorb wirklich aus. Und dann, wenn man sich so anschaut, wie wir arbeiten, dann ist es, glaube ich, so, das darf man nicht vergessen, dass wir jetzt vielleicht nach außen hin viel, viel weniger reingezoomt arbeiten, aber nur, weil wir halt schon so extrem reingezoomt waren in gewisse Themen. Also weißt du, was ich meine? Du darfst es jetzt auch nicht, glaube ich, so runterspielen, sondern alle Sachen von Bill
Hartman. Ich würde niemals behaupten, dass es nicht für meine persönliche Entwicklung als Coach und für die Entwicklung von meinem Verständnis nicht extrem wichtig war, dass ich mich damit beschäftigt habe, sehr tief und auch sehr lange.
Nein, das meine ich ja auch nicht. Aber dieses Wissen geht ja auch nicht weg. Also auch PRI geht ja auch nicht weg. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir im Trainingsprozess treffen und wie wir selbst trainieren, wie wir coachen auch und so weiter und was wir auch als Wichtigkeiten erachten, ist ja schon auch mit beeinflusst durch diese Zeit.
Absolut. Aber es ist so, und das ist, glaube ich, da der wichtigste Punkt, wir verstehen, was die Probleme von Menschen sind, weil wir seit Jahren, Jahrzehnten mit Menschen arbeiten. Eben mit allerlei Menschen, mit ganz normalen Leuten. So. Und wenn man das wirklich versteht und dann seine Prioritäten auch als Coach im Griff hat, naja, dann kann das nur ein kleines Add-on sein, was dein eigenes Verständnis nochmal auf jeden Fall ein Level nach oben bringt. Wie gesagt, so, das hat es für mich auf jeden Fall auch getan. Mhm. Aber wenn man sich in solchen Themen verliert, und auch das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, wir haben immer wieder dann eben Physios, Trainer und so weiter erlebt, die sich in diesen Themen verloren haben und die den Fokus auf die wichtigen Dinge dadurch verloren haben. Und dann ist es was Negatives. Dann ist es eben nichts Positives mehr, dass du dich mit diesen Themen in der Tiefe beschäftigst. Und das sind Dinge, die habe ich beobachtet. Und daher kommt es, dass ich sage, das war für mich eine ganz proaktive Entscheidung, da weniger drüber zu reden und da jetzt nicht super tief noch weiter reinzugehen. Trotzdem ist es zum Beispiel auch ein Teil, der kommt in der MTMT-Methode vor. Und es war mir auch wichtig, dass es da vorkommt. Ich habe es da nicht rausgestrichen. Aber wie es da vorkommt, so, das hat Gründe. Und auch, warum wir so dieses ganze Themenfeld nicht mehr so groß thematisieren, wie wir es mal getan haben.
Punkt. Ja, ich meine, es ist total wichtig, dass wir auch nochmal darüber sprechen, weil
ich muss das nur kurz, weil ja, in der Frage steht, warum fließt das nicht mehr so stark in eure Arbeit ein? Das fließt immer noch genauso stark in unsere Arbeit ein wie damals, so vielleicht sogar mehr beziehungsweise sinnstiftender und zielführender als damals.
Ja, absolut. Viel. Also der letzte Satz ist total wichtig, weil ich nehme jetzt mal Conor Harris als Beispiel raus. Wenn man sich Conor Harris anschaut, dann, dann geht der in eine Richtung, der genau das macht, was du gerade beschreibst, wenn man so will. Und das ist halt so, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Oder wie heißt es? Heißt es so?
So heißt es.
Und das ist das, was der Quiz ja gerade gesagt hat. Das heißt, wir machen schon so lange Arbeit mit und am Menschen, dass wir halt wissen, was sind wirklich die Big Buckets. So, und die Big Rocks, die man erstmal aus dem Weg räumen muss, damit man überhaupt mal einen Zugang hat zu solchen Dingen wie Infrastructure Angles zum Beispiel. Und wenn ich das aber nicht mache, dann habe ich gar nicht die Berechtigung, mich irgendwie und auch für Dritte ein Erfolgsversprechen abzugeben und zu sagen, ich heile dich jetzt. Ich nehme das Wort heilen mit Absicht in den Mund. Und das ist Hanebüchen und das ist Scharlatanerie und das ist einfach am Ziel vorbei. Eben, was du sagst, das fließt nach wie vor in unsere Arbeit ein. Unser Handwerkszeug, wenn man so will, die Toolbox wird natürlich immer tiefer und man hat einfach immer ein besseres Verständnis, wie man das jeweilige Werkzeug benutzt. Aber man muss erstmal den Zugang generell zu den Menschen bekommen und man muss die Menschen erstmal dahin bewegen, dass sie oder er überhaupt die Bereitschaft hat, das zu tun, was es braucht, um wirklich Veränderung zu schaffen.
Ja, nämlich zu trainieren, was zu tun, sich anzustrengen, die ganzen Sachen, die Leute gerne vermeiden, indem sie sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Und das ist echt, also für mich ist das, das ist so die, da kommen wir ja her und da waren wir zwischenzeitlich, also wir sind da auch nicht weggegangen, wir waren da nie weg. Aber wir haben tatsächlich auch uns, glaube ich, in der Zwischenzeit immer wieder so in einer Differenzierung gefangen gesehen. Jetzt so retrospektiv im Nachhinein ganz, für mich ganz klar, dass wir auch gedacht haben, wir müssen uns unbedingt biomechanisch absetzen von vielen anderen. Und den Standard, den wir biomechanisch haben, der ist nun mal höher als die Norm in unserer Branche. Das ist einfach Fakt. Aber es ist trotzdem nicht der wichtigste Faktor in unserer Arbeit. Der wichtigste Faktor sind ganz andere Dinge. Das ist einfach halt, Menschen zu verstehen und Beweggründe von XYZ zu verstehen und so weiter. Und dann fließt eben dieses biomechanische Verständnis in die Begleitung der Menschen mit ein. Unweigerlich natürlich.
Letzte Frage. Wieso ist eigentlich unsere Fitnessbranche so weird? Es wird sich abgefeiert, dass man sich immer im Training durchquält und Essen verzehrt, das einem nicht schmeckt. Hashtag Who Didn't Love Us. Bussis aus Darmstadt, Nils. Warum ist unsere Fitnessbranche so weird? Hey, da denke ich jeden fucking Tag drüber nach. Es hat ganz, ganz viele Gründe, warum die so weird ist. Mai. Wir sind auch weird, wir sind auch fucking Weirdos, wir sind auch Teil dieser weirden Branche. Wir sind weird auf unsere Art und Weise. Aber trotzdem versuchen wir natürlich, Dinge vielleicht ein bisschen besser zu machen, was auch immer das bedeutet. Ja, Essen verzehren, das einem nicht schmeckt. I don't get it. Macht mich ganz traurig, verstehe ich nicht. Das andere so, sich durchs Training durchquälen, Mai, das gehört ehrlich gesagt dazu. Also da bin ich auch kein Fan von, dass man irgendwie sagt so, also Mai, Training ist halt fucking anstrengend. So, da muss man sich schon regelmäßig überwinden, um das zu machen. Das ist einfach ein Teil davon, finde ich. Also das sollte man nicht abwertend betrachten. Natürlich kann man es übertreiben, Leute. Habe ich auch schon getan in der Vergangenheit. War auch nicht gut für mich. Aber Training ist fucking anstrengend und nach wie vor quäle ich mich da regelmäßig durch. Aber ich quäle mich gerne durch. Irgendein Essen, was mir nicht schmeckt, so würde ich nie machen. Das ist Quatsch.
Das ist ja bei dir auch, also geht ja schlichtweg nicht. Du magst ja eigentlich auch jedes Essen, von dem her ist die.
Gestern habe ich erst wieder beim Abendessen, war das Thema so, okay, was mag ich nicht an Essen?
Ja.
Und dann habe ich so diese drei Sachen aufgezählt, die mir da einfallen, von denen ich jetzt kein großer Fan bin. Wenn es die gibt, esse ich die natürlich trotzdem auch. So, aber ja.
Was war das?
Rote Beete.
Das verstehe ich gar nicht. Ja, okay, egal.
Aber also es gibt zum Beispiel, manchmal gibt es auch rote Beete, wenn die halt krass zubereitet ist, da schmeckt sie mir richtig gut.
Ja.
Aber manchmal mache ich das nicht so.
Ja, aber rote Beete mit einer Burrata und gestampften Pistazien zum Beispiel. Ja, okay, du hast keine Ahnung.
So. Ja, schon werde ich angefeindet, nur weil ich eine Sache genannt habe, die ich nicht so gerne esse. Wie gesagt, wenn es geil zubereitet ist, dann esse ich es auch gerne. Was ich zum Beispiel endgeil finde, ist so, weißt du, so diese gepickelte rote Beete, die so in so einem klassischen gemischten Salat drin ist, den du so im Wirtshaus kriegst, so endgeil.
Ja, köstlich, klar.
Ja, aber keine Ahnung. Letztens zum Beispiel, ich habe rote Beete-Saft getrunken und da war ich so, nee, das schmeckt mir nicht. So, deswegen bin ich drauf gekommen. Und ich bin nicht so ein Fan von so bitteren Sachen. Also so Rucola, Chicorée, so ein Zeugs, brauche ich jetzt nicht unbedingt. That's it. Mehr ist mir jetzt nicht eingefallen.
Hm. Ja, das geht ja noch, oder? Also so ein Weirdo ist er dann nicht.
Ja. Ja, warum ist die Fitnessbranche so weird, hey? Leute. Weil Menschen einfach fucking weird sind.
Ja,
vielleicht Menschen ist es einfach nur das.
Wir klar sind alle, Menschen weird. Das ist doch auch lustig.
Alles
oder?
Weirdos, Mann.
Ist doch schön.
Ist ja auch lustig, ja. Hast ja recht.
Ja, gibt's noch was?
Ich weiß nicht, dass
ich so lange ausgehalten habe.
Wir haben richtig lange gepodcastet, hey.
Ja.
Wir haben gar keine Werbung für ESN gemacht. Also die fünf Leute, die jetzt noch zuhören, ihr müsst ganz viel Shit bei ESN bestellen mit Code MTMT. Da spart ihr immer den maximalen Rabatt. Bitte kaufen sie. Alle Sachen und Shoutout ESN, Es gab eine Kreatinfrage und wir sind nicht drauf gekommen, ESN-Plug zu machen. Wie schlecht.
Profis sind wir halt, oder?
Absolute Profis. Also, ich meine, ihr wisst es doch auch, Leute. Code MTMT bei Vivo, bei ESN, bei Löwenanteil. Shoutout an euch, an den Support. Gerade was bei Vivo abgegangen ist im letzten Monat, also wie viele da unseren Code benutzt haben. Ziemlich cool. Vielen Dank dafür. ESN das Gleiche. So, das geht irgendwie immer so ein bisschen weiter hoch und das freut uns natürlich sehr. Ja, Bussi und du hast das letzte Wort.
Bis bald.
Okay, bye. Natürlich hat er nicht das letzte Wort, ich habe immer das letzte Wort, ich muss immer das letzte Wort haben.